Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
So, jetzt geht's endlich los. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Felix, du bist wie immer bei mir. Wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's ganz gut, Jona. Danke der Nachfrage. Ja, natürlich bin ich auch etwas nervös, aber ich glaube, die Nervosität schlägt gerade so ein bisschen rum, auch in Vorfreude, dass wir jetzt endlich hier sitzen können und diese Folge aufnehmen. Ja, und dir? Wie geht's dir so?
Ja, soweit auch alles gut. Uni ist ein bisschen stressig, aber man kennt's, da muss jeder durch.
Ist gerade, ja, gerade momentan, glaube ich, ist man ziemlich glücklich oder ziemlich froh über jede Ablenkung, die man so finden kann. Ob jetzt in den Uni-Vorlesungen oder im Sport oder im Podcast erstellen.
Ja, da lieferst du schon die richtige Überleitung. Ich denke, bevor wir jetzt richtig anfangen mit dem Podcast, falls es überhaupt jemand hört, sollten wir den zwei Zuhörern vielleicht mal erklären, was wir vorhaben, hier zu machen. Also im Endeffekt kann man, glaube ich, ganz einfach sagen, wir interessieren uns einfach beide gerne, oder was heißt gerne, sehr viel für Sport. Und uns ist während Corona ein bisschen langweilig geworden. Deshalb haben wir einfach mal überlegt, dumme Idee, zwei Blöde, ein Gedanke. Wir starten unseren eigenen Sport-Podcast. Einmal die Woche wollen wir einfach über alle möglichen Themen aus der Sportwelt sprechen. Wir kennen uns am besten im Tennis- und Fußballbereich aus, weil da einfach das spielen wir beide oder Fußball haben wir im Verein gespielt, Tennis immer noch. Und da liegt einfach auch so unser persönliches Interesse. Aber trotzdem sind wir generell sportinteressiert und wollen wirklich über alle möglichen Sportarten reden, sei es Eishockey, sei es American Football. Ich denke, wenn im November die Schachweltmeisterschaft anfängt, dann kann man da auch mal das ein oder andere Auge drauf werfen. Felix besiegt mich immer vernichtend im Schach, aber ich gebe nicht auf. Hast du noch was zu sagen? Habe ich was vergessen?
Ich glaube, du hast nichts vergessen. Ich glaube, wir sehen oder wissen noch gar nicht, worauf das alles hier hinauslaufen wird. Wir wollen einfach eine gute Zeit erleben und euch da so ein bisschen mit einspannen, unsere sehr geehrten zwei Zuschauer, wie der Jona jetzt schon gerade eben geteasert hat. Ich hoffe natürlich, es werden dann mit der Zeit vielleicht der ein oder andere, der noch dazu stoßen wird und dass wir dann eine kleinere Anzahl generieren, sodass wir das dann die Gedanken auch mit euch teilen können und ihr vielleicht dann auch euch dann entsprechend mit uns in Verbindung setzt oder wir einfach als Gemeinschaft etwas über den Sport einfach ein bisschen diskutieren und den Sport auch ein bisschen erleben können zusammen, jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo ja das gemeinsame Erleben im Präsenz auf der Couch Bundesliga am Samstag oder Mittwochabend Champions League jetzt nicht möglich ist. Ja, das ist, glaube ich, so unser Ersatz, den wir jetzt hier quasi mit anbieten mit diesem Podcast. Ich freue mich drauf. Wie starten wir?
Ja, bevor wir starten, vielleicht auch nochmal ein kleiner Disclaimer. Wir wollen wirklich nicht irgendwie sagen, dass wir uns besonders gut auskennen oder dass unsere Meinung die beste ist. Im Endeffekt haben wir genau die gleichen Quellen zur Verfügung wie ihr auch. Das heißt, wir lesen Sport1, wir schauen uns viel im Fernsehen an. Und was ihr hier hört, ist einfach unsere Meinung, unser Eindruck von der Sache. Und uns macht es auf jeden Fall Spaß. Wir hoffen, dass es euch beim Zuhören auch ein bisschen Spaß macht. Wir werden das Ganze auch ohne zu schneiden hochladen. Weil ich denke, unser Ziel ist einfach, wir wollen wir selbst sein, wir wollen authentisch sein und wem es passt, der ist gerne eingeladen zuzuhören und wem es nicht gefällt, mein Gott, ist auch nicht schlimm. Was wir uns überlegt haben zum Anfang von jeder Folge, wir wollen unseren persönlichen Sportmoment der Woche vorstellen und deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt auch direkt mit dem richtigen Podcast. Felix, was war denn dein Highlight der Woche?
Ja, ich glaube, weil ich weiß, was dein Highlight sein wird und ich da auch persönlich schon sehr gespannt drauf bin, dass Mainz dagegen etwas normaler ausfällt in dieser Woche. Tatsächlich Präsenzsport, beziehungsweise persönlich habe ich gar nicht so viel Sport getrieben die Woche. Wetterbedingt momentan ja auch eher regnerisch, windig. Für Tennis eh schon ungeeignet zu laufen gehen, bei dem Wetter natürlich jetzt auch nicht so meins. Deswegen ist eigentlich mein persönliches Highlight der Woche bisher so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das Spiel Man City gegen PSG. das Champions League Halbfinale, wie wir alle wissen, Man City hat sich mit 2-0 dann doch sehr deutlich durchsetzen können im Rückspiel. Und dahingehend auch eben diese Kommentatoren-Gespann rund um Sandro Wagner. Das fand ich einfach, ich fand es einfach als Fußballfan mal super interessant oder auch einfach mal schön eine Abwechslung mit Sandro Wagner, da so ein bisschen frischer Wind in the Zone, der auch mal wirklich Tacheles spricht und einem auch so ein bisschen die so eine Herzensangelegenheit manchmal auch so oder von der Seele spricht, wenn er da auch wirklich ganz klare Urteile fällt. Natürlich, er geht auch ab und zu oder man geht auch persönlich ab und zu mal mit einer Wertung vielleicht ein Stück zu weit und rudert dann auch ein bisschen zurück, und es kommt mal einfach sehr, sehr schön beobachten da am Dienstagabend, dass er da ab und zu wirklich, Sachen geäußert hat und dann wieder zurückgenommen hat und dann so ein bisschen halt im Dialog war. Das fand ich wirklich herrlich. Und das war so für mich, auch als Fußballfan und auch, dass es einfach was Neues ist in dieser Kommentatorenwelt, wo ja auch vieles dann doch noch, sagen wir nicht seriös, aber schon fast sehr monoton immer runtergespielt wird, die gleichen Floskeln verwendet werden, fand ich, das war einfach frischer Wind, das hat gut getan, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, aber, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Ja. Ich finde, Sandro Wagner ist so ein lustiger Typ, schon als Spieler und jetzt als Kommentator die ganzen letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber schon im Hinspiel, als da die Mauer von PSG aufgeht, bei dem einen Freistoß, wo er dann erzählt, ja, da muss man nochmal den Hodensack opfern oder sowas. Das war wirklich, ja, das ist schon ein guter Mann.
Ja, das war ja sogar im Highlight. The Zone hat er jetzt verlängert mit Sandro Wagner. Die haben jetzt so einen Exclusive-Vertrag, dass er halt noch mehr Spiele entsprechend mitkommt.
Ah, das ist cool, das ist sehr gut.
Ja, das ist mega cool und das wurde da auch wieder angeteasert. In der Halbzeitpause gab es so einen kleinen Trailer mit ihm und da kamen auch so die Best-ofs, die bisherigen. Das ist ja noch nicht so lange her, seit er da in dieser Schiene, in dieser Branche wieder mitmischt. Und da war auch diese Thematik mit der PSG-Mauer und seinem Ausspruch da, dass er da mal im schlimmsten Fall verliert halt der Spieler den Hodensack. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr nice Aussage. Das
ist kein Standard-Kommentatorensatz.
Ja, aber vielleicht wird er das ja im Laufe der nächsten Jahre.
Ja, hoffentlich, schauen, hoffentlich.
So, was er da so noch einbringt in mögliche neue Formulierungen, dann vielleicht in FIFA 33 mit Sandro Wagner als Kommentator. Naja, so viel zu meinem Thema, zu meinem Highlight der Woche. Zaubert mir immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich dran denke. Wie steht's denn so bei dir? Was war denn so dein Highlight?
Ja, mein Highlight der Woche ist jetzt gar nicht so ein großes Highlight, sondern eher ein persönliches Highlight. Und zwar gestern, ja, am Mittwoch, war ich bei uns im Tennisclub beim TK Grün-Weiß Mannheim. Und da war ja das eins der ersten Bundesliga-Meetings für die neue Tennis-Bundesliga-Saison. Das ist jetzt seit, ich glaube, Dienstagabend auch offiziell beschlossen zum Glück, dass wirklich gespielt werden kann. Es war eine echt knappe Entscheidung, aber jetzt steht es fest. Und da war ein Meeting, wo wir zum einen so ein bisschen über die Koordination und Organisation der ganzen Bundesliga gesprochen haben. Und zum anderen war aber auch ein Mensch von Playside da. Playside gehört zum Tennis Channel und das ist in Amerika ein saugroßes Streaming-Netzwerk, also so ähnlich wie, keine Ahnung, Netflix oder The Zone, die sich aber nur mit Tennis beschäftigen. Und die werden eben dieses Jahr die Tennis-Bundesliga übertragen. Und da wurde uns das System vorgestellt, also wie das mit den Kameras funktioniert, was man da machen muss, damit das ja einfach einen reibungslosen Ablauf gibt. Ich habe mich ja die letzten Jahre auch schon so ein bisschen um den Livestream gekümmert, deshalb. Ja, ist es jetzt auch wieder sozusagen, bin ich der Ansprechpartner im Verein. Und das war mega interessant. Also zum einen hat so ein bisschen diese Bundesliga-Vorfreude wieder geweckt, was auch ganz cool ist, einfach weil es so ein bisschen Normalität einen zurückgibt. Und ja, die Bundesliga ist eh ein super cooler Wettbewerb, finde ich, wo man auch echt gutes Tennis sieht. Und so ein bisschen nerdig vielleicht hat mich auch das Livestream-System echt fasziniert, weil das ist eine super Sache von Playside, also mit wirklich minimalem Equipment kriegt man da super Bild, super Übertragung und ich denke, jeder, der sich das angucken will, kleine Werbung an der Stelle, kann das auf jeden Fall machen und wird da auch ein richtig cooles und sehr, sehr gutes und auch wesentlich besser als die letzten Jahre ein Zuschauererlebnis am Fernseher haben.
Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, unbezahlte Werbung oder nochmal eine Ergänzung, noch unbezahlte Werbung.
Ja, also wenn der Tennis-Channel uns unterstützen möchte, dann immer her damit.
Ja klar, nee, aber mega interessant und dann heißt es im Umkehrschluss, wie sieht die Bundesliga-Saison dann jetzt Prognose heute oder Stand heute 2021 aus? Also werden Zuschauer zugelassen sein oder ist das jetzt quasi so ein bisschen der Ersatz für eben diese quasi Stadionatmosphäre, dass man dafür eben eine super gute Technik hat, die dann entsprechend die Spiele für die Zuschauer zu Hause überträgt?
Ja, das ist eine echt gute Frage. Also im Moment ist es alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Also die Bundesliga wird gespielt. Das ist erstmal das Wichtigste, denke ich, für die Vereine und auch für viele Spieler, weil man darf, denke ich, gar nicht unterschätzen, gerade Spieler, die jetzt nicht, sagen wir mal, unter den Top 100 im Ranking stehen, für die ist so eine Bundesliga-Saison auch finanziell nicht unwichtig. Das heißt, das ist schon mal wichtig und man weiß nicht, wie Corona sich entwickelt. Es wird, denke ich, auf jeden Fall versucht werden, mit Fans zu spielen. Im Moment stehen so zwischen 300 Fans pro Spieltag und 1000 Fans pro Spieltag im Raum. Ist, denke ich, natürlich auch je nach Anlage, also je nachdem, wie groß die Anlage ist, wie weitläufig, wird es unterschiedlich sein. Vielleicht kommen auch so Sachen, dass man irgendwie nur mit Test oder nur geimpft rein darf und dafür dann mehr Leute. Aber das ist alles noch sehr vage. Ich denke, da muss man mal abwarten. Aber ich denke auf jeden Fall cool, dass es stattfindet. Und ich denke, die Tennis-Bundesliga ist in meinen Augen einer der unterschätztesten, ganz schwieriges Wort, Wettbewerbe, die es so gibt. Weil wenn man mal überlegt, wir haben wirklich gerade bei uns im Verein Dominic Thiem, unter den Top 10 der Welt auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar Top 5 dürfte er sogar jetzt, also 4 oder 5 müsste er da momentan stehen.
Hat jetzt ja viel nicht gespielt, deshalb weiß ich gar nicht, ob er, ja 4, du hast recht, steht immer noch 4. Und ich meine, so jemanden zu sehen für einen wirklich Spottpreis im Endeffekt, also da ist ja wirklich richtig gutes Tennis geboten, 4 Spiele, 2 Doppel, ich denke, da könnte man dem Ganzen auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit schenken und vielleicht ist das ja sogar eine Nebenwirkung von unserem Podcast, dass man da ein bisschen was machen kann.
Vielleicht gibt es dann noch irgendwann so einen Rabattcode, mit dem man dann quasi, wenn man Podcast-Follower von uns ist, dass man dann entsprechend ein bisschen günstiger sogar noch den Tagespreis bekommt am Spieltag.
Ja, vielleicht machen wir für Zuhörer auch hinten den Zaun auf.
Ja, genau. Wir machen Räuberleiter zum über den Zaun klettern. Streichen wir das? Das haben wir nie gesagt, aber nein. Aber du hast schon angesprochen, die Tennis-Bundesliga in Deutschland ist tatsächlich ja die bestbesetzteste, also auch nominell auf der Meldeliste vertretene Tennisliga der Welt, würde ich behaupten. Wir haben da, wie gesagt, Spitzenspieler wie ein Dominic Thiem. Wir haben aber auch andere Spitzenspieler wie Alexander Zverev, auch eben Deutscher. Wir haben einen Jan-Lennard Struff. Wir haben ganz, ganz viele Nachwuchsstars, die hier bei uns beziehungsweise generell in Deutschland eben bei den jeweiligen Vereinen unter Vertrag stehen, dort spielen, Erfahrung sammeln und von denen man dann halt aber erst in einigen Jahren dann wieder erst was hört, auch Novak Djokovic war schon auf der Liste von dem einen oder anderen Bundesliga-Verein, als er halt noch in seinen Teenager-Jahren war. Also das ist schon ganz interessant. Da sieht man auch teilweise nicht nur die Stars von heute, sondern eben auch die Stars von morgen. Also die Next-Gen, kann man schon sagen, ja.
Ja, ich finde das Coolste da ist wirklich immer Thiem. Also ich meine, wenn wir mal zu uns zurückerinnern, der hat ja wirklich ganz am Anfang gespielt. Unser Teamchef, der die Bundesliga betreut, der Gerald, der ist immer natürlich sehr euphorisch, wenn es um seine Spieler geht, aber der hat schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren gesagt, der Dominik wird mal ein ganz großer. Da haben wir ihn alle ausgelacht, aber jetzt hat sich's ja sogar ausnahmsweise mal bestätigt, was der Gerald da so in die Welt setzt.
Das stimmt, ja. Und vor allem, was natürlich auch cool ist, erstens, ein Thiem kommt dann auch tatsächlich. Man kann ihn dann auch wirklich zuschauen. Dann ist natürlich auch ein Riesenanlauf nochmal natürlich ein größerer Anlauf, als wenn es in Anführungszeichen ein normaler Spieltag wäre mit einer normalen Aufstellung, mit einer normalen Start vor quasi. Also die 4 Spieler, die jetzt am Tag dann eben auftreten. Und da macht natürlich Thiem auch dann nochmal was her, lockt dann nochmal so gewisse Leute, wirklich dann, die dann Kilometer, hunderte Kilometer zurücklegen, nur um eben dann Thiem quasi regulär auch mal Tennis spielen zu sehen, zu Grün-Weiß, beziehungsweise auf die Anlagen dieser großen Tennis-Bundesligisten in Deutschland. Das ist auf jeden Fall was super Gutes, super gute Werbung fürs Tennis, super gute Werbung für den Verein, fürs deutsche Tennis generell. Wie gesagt, da sieht man auch junge Talente, auch aus Deutschland. Und wir haben ja gerade eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch schon einige Namen genannt, wie eben ein Sascha Zverev, wie ein Jan-Lennard Struff. auch ein Cedric Marcel Stäbe oder auch etwas, sagen wir mal, unbekanntere Namen, die aber eigentlich jedem Tennisfan zumindest was sagen sollten, weil sie eben auch erstens Deutsche sind, zweitens auch nicht so unbekannt sind im Tenniszirkus. Die spielen da auch regelmäßig. Also die sind nicht, es ist jetzt nicht ein Event, wo sie dann eben auftreten, sondern die spielen dann tatsächlich auch bei ihrem jeweiligen Verein die ganze Saison oder zumindest mehrere Spiele in der Saison durch. Und da haben wir dann wirklich schon wieder so eine Art, ja, schon ATP-Niveau auf jeden Fall. Also wenn wir uns jetzt anschauen, jetzt schlagen wir mal die Brücke hin zu unserem nächsten Topic, zu dem ATP-Turnier in München, das ja letzte Woche lief. Da hatten wir ja auch eben diese Spieler, besagten Spieler im Turnierkalender beziehungsweise im Turniertableau gesehen. Was war denn dann so dein Eindruck von dem Turnier oder wie siehst du überhaupt die generelle Wahrnehmung von dem einen oder anderen Spieler jetzt, wie ich gesagt habe, die spielen ja nicht nur für uns Bundesliga, sondern die sind ja auch gleichzeitig auf der ATP-Tour vertreten. Wie managen die das quasi?
Ja, also ich meine, letzte Woche natürlich das ATP-Turnier in München. Vielleicht um deine Frage mal so ein bisschen, da war jetzt ja echt viel drin. Ich versuche
das stimmt
mal
wohl, ja.
Das nacheinander war, vielleicht von hinten, vielleicht von hinten anzufangen, was vielleicht auch ganz interessant ist für den einen oder anderen. Beim Tennis ist es ja so, man hat eigentlich immer diesen Turnierkalender. Das heißt, wenn man will, kann man wirklich als Profi jede Woche ein Turnier spielen. Und es ist aber so, dass zwischen dem großen Sandplatzturnier, den French Open und dann der Rasensaison mit dem Highlight Wimbledon, da ist immer so eine kleine Pause eigentlich, beziehungsweise dann nach Wimbledon. Und in der Zeit wird dann meistens die Tennis-Bundesliga gespielt, einfach aus dem Grund, dass da die meisten Spieler verfügbar sind und dass man da dann eben nicht, wie du gesagt hast, in diese Zeitmanagement-Probleme kommt. Jetzt vielleicht konkret zu München. München ist eins von vier deutschen ATP-Turnieren und ich glaube mit Hamburg, die zwei sind auf Sand, die anderen sind auf Rasen. Ja, und München ist eigentlich ein echt cooles Turnier. Also der Club IFITOS München ist auch ein super schöner Tennisverein, dieses Jahr leider ohne Zuschauer. Und ich finde es, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Instagram, die machen auch immer so ein cooles Drumherum dann irgendwie mit die bayerischen Festspiele oder so und dann mussten sie, keine Ahnung, Bierpong mit einem Tennisschläger oder Nägel ins Brett hauen und so. Da hat auch der Struffi gar nicht so schlecht abgeschnitten.
Ja, okay.
Und über den Struff vielleicht auch direkt dann zum Sportlichen oder zum wirklich Sportlichen. Das war für mich auch so die Überraschung des Turniers, dass Jan-Lennard Struff ja wirklich ins Finale gekommen ist. Und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja sogar diese Statistik, dass der ist ja schon echt lange auf der Tour jetzt auch, aber dass er noch nie ein Turnier gewonnen hat. Ja, es hat jetzt im Endeffekt leider wieder nicht ganz gereicht, hat gegen den Georgier Basilashvili dann im Finale in zwei Sätzen verloren, 4-6, 6-7. Aber ich denke, Struff hat auf jeden Fall ein gutes Turnier gespielt und kann stolz auf sich sein.
Ja, das glaube ich auch absolut. Ich erinnere mich gern zurück, wenn ich an Jan-Lennard Struff denke, an unser, ich glaube, Medenspiel vor 4-5 Jahren, wo unsere Gegner komplett hin und weg waren und gar nicht sich mehr auf das Sportliche an unserem eigenen Spieltag konzentriert haben, sondern immer quasi drei Plätze weiter geguckt haben, was da Jan-Lennard Struff macht und wie hart er die Bälle schlägt. Und der Mann, der schlägt ja auch auf. Also da kannst du die Bälle danach auch wahrscheinlich wegschmeißen, die sind dann platt. Das fand ich natürlich auch, war auch für mich so eine ganz schöne Erinnerung. Prinzipiell, was mich aber mehr noch gewundert hat, als dass er jetzt ins Finale gekommen ist, weil ich finde, Struff, ich meine, auf seine Weltranglistenposition spricht ja auch dafür, bringt ja schon jetzt seit Jahren wirklich sehr auf sehr, sehr hohem Niveau sehr gute und vor allem konstante Leistung. Was mich sehr viel mehr gewundert hat, war, dass es sein erster Finaleinzug war auf der ATP-Tour, also auf der quasi auf der ATP-Ebene, auf der höchsten Tennis-Ebene, auf Challenger-Tour, Future-Tour hat er ja schon einige Finale gespielt und auch schon Turniere gewonnen, aber dass ein Jan-Lennard Struff, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, also man muss ja immer in Sportlerjahren rechnen, so die fangen an mit 17, 18 und die Karriere ist so im Durchschnitt irgendwann da Mitte 30 meistens vorbei, manchmal auch schon ein bisschen früher, manchmal auch ein bisschen später. Es gibt immer die Ausnahme von der Regel, wie Roger Federer, der auch noch mit knapp 40 Top-Tennis spielen kann. Aber dass er eben mit seinen, ich glaube jetzt 29 oder 30 Jahren sogar schon, also in dem Dreh würde ich ihn jetzt einordnen, dass er dann noch nicht mal im Finale stand und trotzdem eben aber so eine Weltranglistenposition hat und auch so ein gewisses Standing auch für uns Deutsche, also in unserem deutschsprachigen Tennisraum, das fand ich in dem Kontext eigentlich noch viel interessanter. Aber das ist nur so mein, das hat mich persönlich an der Nachricht noch viel mehr gewundert als der generelle Fakt, dass Jan-Lennard Struff jetzt im Finale von München steht. Ich meine, Heimspiel für den Mann, also da hätte ich eigentlich schon mitgerechnet, oder ich hätte ihn auf jeden Fall Anfang des Turniers auf der Rechnung. Ja, aber ich hatte ihn ja ein bisschen auf der Rechnung. Du hast jetzt so gemeint, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem, so war gar nicht so auf meinem Visier, der Junge.
Ja, ich finde.
Wer war denn für dich denn da so mit der Favorit? Also
ich meine,
wen hattest du denn so?
Wenn man sich das Turnier anschaut, ich finde, es war für einen 250er schon relativ stark besetzt auch. Für mich der klare Favorit eigentlich, natürlich auch aufgrund der Weltrangliste, Alexander Zverev. Der ist ja aber, was in der dritten oder vierten Runde, relativ überraschend gegen Iwaschka rausgeflogen, sogar ganz klar. Im dritten Satz dann klar 6-3. Gegen einen absoluten No-Name ja eigentlich. Also es war auch der erste Top-10-Sieg für Iwaschka. Den hat man, oder ich zumindest, auch noch nie gehört, den Namen. Das heißt, Zverev so ein bisschen enttäuschend, hat jetzt auch auf Sand diese Saison keine gute Form gezeigt, hat 4 Spiele gespielt, 2 gewonnen, 2 verloren und verloren jetzt auch nicht gegen die großen Namen, sondern wirklich gegen die vermeintliche leichte Beute. Der andere Favorit, den ich auf dem Papier hatte, war Kaspar Ruud. Das ist ein junger, oh Gott, jetzt komme ich in Teufelsküche, der kommt irgendwo aus dem Norden. Kommt der aus Norwegen oder aus Dänemark?
Norwegen, ja.
Norwegen. Genau. Mhm. Der steht inzwischen ja auch 24 in der Welt, hat sich da wirklich so ein bisschen durchgeschummelt, hat heute ja auch in Madrid gewonnen, super Spiel gemacht und ich finde, der ist halt so ein klassischer Sandplatzspieler, der einfach auf Sand super spielt, weil er sich sehr gut bewegt, sehr gut in der Rallye bleibt. Die beiden hatte ich eigentlich so vor dem Turnier ein bisschen auf der Rechnung, aber natürlich bin ich voll bei dir, wenn du sagst, Struff ist eigentlich auch jemand, wo man weiß, dass der gutes Tennis spielen kann. Aber vielleicht habe ich bei Struff auch einfach schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, so richtig, so ganz reicht es dann am Ende doch nicht.
Ja, gut, das verstehe ich natürlich auch. Hintergrund natürlich auch, er hat noch nicht ein ATP-Turnier gewonnen. Das ist natürlich auch noch so ein Aspekt, der, wenn man halt auch wahrscheinlich mit etwas mehr Selbstbewusstsein dann reingeht, wenn man eben weiß, zum Beispiel ein Basilashvili, der hat ja auch schon 5 jetzt, ich glaube, das war sein 5. Titel jetzt. Er hat ja schon einige Endspiele auch schon hinter sich, beziehungsweise einige gute Turnierwochen. Ich glaube, auch zweimaliger Rotenbaum-Gewinner, also das Turnier in Hamburg, fühlt sich wahrscheinlich oder anscheinend ja dann auch in Deutschland auf deutschen Sandplätzen auch sehr wohl. Den hatte ich persönlich aber gar nicht auf der Rechnung. Wie steht es da so bei dir, also Basilashvili?
Also bin ich voll bei dir. Vor dem Turnier hatte ich ihn auch überhaupt nicht auf der Rechnung. Jetzt im Nachhinein, gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich habe mir jetzt nochmal die Auslosung, das Draw von dem Turnier angeguckt. Und was mir da dann im Nachhinein aufgefallen ist, dass in der unteren Hälfte war eigentlich wirklich niemand. Also unten im Tableau, wo ja auch Basilashvili war außer ihm eigentlich nur Kaspar Ruud. Den hat er dann auch im Viertelfinale gespielt und glatt geschlagen. Aber es war im Vergleich zur oberen Hälfte, wo wir einen Alexander Zverev hatten, wo wir einen Dusan Lajovic, einen Krajinovic, auch einen Dominik Köpfer, einen Jan-Lennard Struff. Also für mich war das Tableau von oben so viel stärker. Ich habe halt eigentlich an die ganzen Spieler gedacht, die oben im Tableau stehen. Das heißt, hatte ich ihn auf der Rechnung vorher? Nein. Hätte man sich vorher das Draw ein bisschen besser angeguckt, dann hätte man drauf kommen können. Vor allem, weil Basilashvili, finde ich, ist auch ein guter Spieler und dem liegt, glaube ich, auch diese Bedingungen, weil der wirklich einer der Spieler ist, der am härtesten schlägt von hinten auf der Tour, auch einen super geraden Schlag hat. Und ich meine, wir wissen es alle, in Deutschland, das Wetter ist gerade kalt, es ist nass. Und Basilashvili ist halt einer der wenigen, der trotzdem noch, man sagt so schön, durch den Ball durchschlagen kann, durch den Platz schlagen kann. Also der Ball ist trotzdem noch schnell. Und weil ich gerade vorhin drüber geredet hatte, bei einem Kaspar Ruud, der sehr viel Sand, sehr viel Topspin, sehr viel Höhe spielt, bei dem verhungern die Bälle dann halt so ein bisschen, wenn es nass wird. Und Basilashvili kann da halt noch besser Druck machen.
Ja, auf jeden Fall, wie du schon auch kurz am Rande erwähnt hattest, war es natürlich auch, sagen wir mal, ich nehme das Wort Glück jetzt ungern in den Mund, aber es war natürlich eine sehr wohlwollende Auslosung. Ich habe auch gerade eben noch mal kurz nachgeschaut. Da gehe ich auf jeden Fall mit, wenn du sagst, dass er auf jeden Fall keine größeren Hausnummern hatte, bevor er jetzt im Halbfinale gegen Casper Ruud gekommen ist. Prinzipiell hatten wir auch einige Deutsche im Tableau. Wir hatten ja jetzt schon über zwei gesprochen. Struff, der ein tolles Turnier gespielt hat, ohne Frage. Sascha Zverev, der schon unter unseren und wahrscheinlich auch seinen Erwartungen geblieben ist. Und dann gibt es ja noch einige andere. Zum Beispiel ein Dominik Köpfer, der ja gegen Struff verloren hat in der zweiten Runde, ein gutes Match gemacht hat. Ich habe das tatsächlich auch sehen können. Es kam auf Bayern. Wie findest du die Entwicklung jetzt von Dominik Köpfer? Weil im Hinterkopf haben, dass er ja auch in der Tennis-Bundesliga für uns aufschlägt, für uns bei Grün-Weiß Mannheim. Und er ja eher auch so ein gewisser Shootingstar immer noch ist. Jetzt auch durch die Corona-Pandemie konnte man ihn ja noch gar nicht so stark oder so groß verfolgen auf den Turnieren jetzt hier in Deutschland, weil er ja erst auch so Anfang der Corona-Pandemie wirklich aufgeblüht ist. Wie findest du da oder wie siehst du da die Entwicklung? Ganz kurz, in zwei, drei Sätzen.
In ganz kurz finde ich, Dominik Köpfer ist ein super interessanter Spieler, weil er nicht den klassischen Weg gegangen ist. Er hat erst College gespielt und ist dann auf die Tour gegangen. Deshalb ist er ja auch schon relativ alt mit 27, obwohl wir ihn sozusagen als Shootingstar betiteln, liegt einfach daran, dass er noch nicht lange auf der Tour ist. Ich finde, es ist ein sehr konstanter Spieler. Also wenn ich an Köpfer denke, dann denke ich an einen Spieler, der positiv ausgedrückt keine Schwäche hat, keine Fehler macht, super konstantes, gutes Tennis spielt, aber auf der anderen Seite halt auch keine wirkliche Stärke hat. Also er hat jetzt nicht diesen Schlag, wo du weißt, okay, wenn er sich die Vorhand rausspielt, dann ist es ein Punkt. Und ich denke, er steht ja im Moment so 50 in der Welt rum und ich glaube, das ist auch was, wo er hingehört. Aber dieses ganz hohe Potenzial sehe ich bei ihm jetzt nicht, einfach weil mir da die Stärke fehlt und er jetzt auch ein Alter hat, in dem ich sage, okay, ob sich da jetzt nochmal so der ganz große Sprung entwickelt, weiß ich nicht. Aber trotzdem gerade für die Bundesliga eine super, super Verpflichtung. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, wenn die Leute nicht ganz so hoch in der Rangliste stehen, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass sie regelmäßig spielen. Das heißt, für uns als Club ist es sicherlich gut. Ja, und ich finde ihn auch einfach so sympathisch, wenn er Interviews gibt und so, hat er auf mich immer einen guten Eindruck gemacht. Wer ja noch im Draw war, auch einer von uns, Maxi Matera hat eine Wildcard bekommen, aber ist leider schon in der ersten Runde ausgeschieden. Ja, hast du da was mitgekriegt? Hast du da das Spiel sehen können? Weil ich habe noch nicht mal Highlights gefunden.
Das Spiel habe ich tatsächlich gesehen, aber nur nebenbei. Und ich meine mich zu erinnern, dass das ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel war im ersten Satz. Und dann hat aber Berankis, das war sein Gegner, auch relativ bekannt, aber jetzt auch nicht quasi einer, der unschlagbar gewesen
Ja,
wäre
aber
für einen Maxi
Berank ist ja auch
Matera.
so ein klassischer Sandplatzwühler, oder?
Ja, es kommt auf jeden Fall seinem Spiel zugute, aber Maxi Matera ist ja auch eher auf Sandplatz
Na, das
ausgelegt, würde
stimmt.
ich behaupten. Er hat zumindest seine größeren Triumphe seiner noch immer jüngeren Karriere, weil er ja auch verletzungsbedingt jetzt einiges ja quasi ja, erstmal bewältigen musste in der letzten Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren. Aber in seiner jungen Karriere, wir erinnern uns, French Open gegen Rafael Nadal, Viertelfinale, glaube ich, war das 2017 oder sogar noch ein Jahr früher. Ich glaube aber 2017. Das ist auf jeden Fall sein Belag oder damit definiere oder beziehungsweise doch definiere ich eher den Begriff Maxi Matera. Aber prinzipiell, ich habe es ein bisschen geguckt, war dann super spannend im Tiebreak. Ich glaube auch super, sehr, sehr knapp 12-10 für Berankis im ersten Satz. Und im zweiten Satz war dann frühes Break und dann ging der Satz so ein bisschen, plätscherte dann so ein bisschen dahin und dann war das Spiel auch gelaufen. Hat sich gut verkauft. Gerade im ersten Satz war es ein echt ein sehr, sehr sehenswertes Match. Wie gesagt, ich hätte es mir auch ganz angeguckt mit voller Aufmerksamkeit, aber dann kommen natürlich Vorlesungen etc. auch mal dazwischen oder dann sollte man trotzdem noch mit einem Ohr dem Professor zuhören, wenn er dann von Klausurrelevanz spricht. Aber ja, ich habe es so ein bisschen verfolgt, wünsche natürlich trotzdem, dass Maxi Matera wieder auf das Niveau zurückkommt, wo wir ihn halt vor 1, 2, 3 Jahren gesehen haben im Fernsehen, wo wir ihn verfolgen konnten bei den French Open, bei den großen Turnieren. Da gehört er schon irgendwo für mich hin. Aber ich, wie gesagt, ich habe das jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt oder ihn auch jetzt nicht bei dem Turnier so auf dem Schirm gehabt. Aber wir sehen, wir hatten einige Deutsche im Feld, auch noch einen Jannik Hanfmann, auch bekannt, musste leider dann aber verletzungsbedingt zurückziehen, sein Zweitrunden-Match. Und wir hatten auch noch, wie gesagt, Cedric Marcel Stäbe, hatten wir auch vorhin kurz angesprochen, auch ein Bundesliga-Veteran, auch, glaube ich, 1, 2 Runden überstanden, zumindest die Quali, so viel habe ich mitbekommen, hat sich dann auch geschlagen geben müssen im Laufe des Turniers. Also es war auf jeden Fall ein Turnier, wo die deutsche Quote auf jeden Fall erfüllt wurde, wo einige Deutsche an den Start gingen und mit Struff ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Resultat rausgeholt haben. Ja, so viel, glaube ich, zum Turnier in München. Was war denn nochmal das Preisgeld oder was? Da war doch noch was.
Richtig, was da noch war, was so oft vergessen wird, das gute alte Doppel. Da darf man ja auch nicht vergessen, da war auch ein Deutscher am Start.
Nämlich
der gute Kevin Krawitz, der mit seinem Partner Wesley Kulow hat er, glaube ich, gespielt, das Turnier. Ja. Das Turnier in München ja sogar auch gewonnen hat.
Stimmt, ja.
Preisgeld, ich denke, da kommen wir auch dann schon gleich ganz gut zum nächsten Thema. Ich finde, im Doppel Preisgeld ist schon wenig. Und ich finde, Doppel ist generell auch so ein bisschen unterschätzt. Also im Doppel, vielleicht mal um Zahlen zu nennen, jetzt in München hat der Sieger 15.000 Euro Preisgeld gegeben. Ist natürlich trotzdem ein Haufen Geld, aber wenn man das mit dem Einzel vergleicht, wo es über 40.000 Euro gibt, merkt man da doch schon einen gewissen Unterschied. Findest du es gerechtfertigt? Also ist Doppel so viel weniger wert? Weil ich finde, Doppel ist eigentlich auch super spektakulär und macht Spaß zuzugucken.
Kurze Rückfrage, 15.000 für beide oder also jeweils 15.000 oder insgesamt 15.000 Euro?
15.000 für beide, so wie ich es verstanden habe. Also okay, jeweils, trotzdem. Jeder kriegt 15.000 von den beiden.
Also zusammen wäre es schon eine Frechheit gewesen. So ist es natürlich immer noch deutlich weniger und ich sehe, worauf du hinaus möchtest. Und ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Doppel in irgendeiner Form weniger zählt als Einzel oder auch ich selbst als Tennisspieler werte auch Doppel von der Leistung, die ich erbringe, nicht weniger als meine Einzelleistung. Nicht nur, dass es natürlich im Punktesystem sich genauso widerspiegelt. Doppel zählen ja genauso viel wie Einzel. Es werden halt nur mehr Einzel natürlich gespielt. Muss man natürlich dann auch relativieren. Aber prinzipiell, ich finde teilweise sogar das Doppeltennis unterhaltsamer. Ich denke da auch immer an den Laver Cup und was das für geniale Spiele teilweise sind. Und gerade am Laver Cup sieht man aber auch, nicht immer gewinnt quasi das Team, das halt die nominelle 1 und 2 der Welt in seinen Reihen hat, sondern eben auch mal der Jack Sock, der Verrückte, der gefühlt kaum noch im Einzel vertreten ist, auch wenn er es ab und zu sich noch irgendwie ranwagt, aber dann mit einem Nick Kyrgios eine wahnsinnige Show ablässt und wirklich tolles Tennis spielt und einfach auf einem anderen Level als im Einzel seine Qualitäten einfach unter Beweis stellt. Und ich glaube, Doppel ist, zählt halt noch ein bisschen mehr halt, nicht nur was die Tennisfähigkeiten angeht, sondern auch was so dieses Harmonieren mit seinem Doppelpartner angeht, Absprachen, einfach so ein bisschen, da kommt halt dieser Teamsport-Aspekt mehr raus im Tennis als halt klassisch auf der Einzeltour,
ja, ich mein Empfinden. Doppel ist auch einfach ein anderes Spiel. Ich finde, das normale Tennis entwickelt sich ja immer mehr, wer halt von hinten von der Grundlinie die besseren Schläge hat. Und im Doppel kannst du so viel variantenreicher spielen und mit Gefühl und mal ins Netz kommen und mit Taktik machen. Ich finde es eigentlich super interessant. Und ich meine, ich muss sagen, ich bin ja auch so ein bisschen in der Schiene, wenn jetzt großes Grand Slam Turnier ist, was schaue ich mir an? Natürlich schaue ich mir die Einzel an. Aber so, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ja eigentlich schon schade, weil wie du gesagt hast, Doppel ist ja auch richtig unterhaltsam und hat vielleicht auch einfach mal mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil ich denke, gerade für Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so tief drin im Tennis sind, sondern so für den, der einfach mal durch die Programme zappt am Fernseher, würde der beim Doppel ja vielleicht sogar eher hängen bleiben als beim Einzel, weil da einfach immer Unterhaltung, immer Spektakel ist und sich halt nicht nur zwei Leute 5 Stunden die Bälle um die Ohren kloppen.
Ja, also wie gesagt, Doppel, ich glaube, wenn wir das einfach, oder wenn ich es kurz zusammenfassen darf, unsere beiden Meinungen im Endeffekt sehr stark unterschätzt. Ich glaube, man mag das Doppel einfach von sich aus, weil man halt gerne Doppel auch persönlich spielt, sei es jetzt, weil man gerne einfach eine Teamsportart macht, mit einem Partner zusammenspielt, weil man vielleicht auch weniger Verantwortung tragen möchte als im Einzel. Aber ich denke, Doppel bringt wirklich super viele positive Aspekte des Tennis einfach auch hervor, dieses gemeinschaftliche Man sieht es ja nicht umsonst auch bei den, gerade in der älteren Generation, wenn es dann auch mehr um Gesundheitssport als auch wirklich als um Leistungssport geht, dann sieht man ja auch nur noch die Altherrendoppel, Altdamendoppel, und die haben einfach ihren, die haben einfach Spaß an der Sache und nicht jetzt irgendwie irgendwelche Leistungsgedanken hinter ihrem Tennisspiel. Und ich glaube, das ist halt das, was man vielleicht da noch ein bisschen vermitteln sollte, dass halt das Doppel auch so ein bisschen diesen spaßigen Kern des Tennis nochmal ein bisschen hervorhebt. Siehe auch Jack Sock und Nick Kyrgios, die einen Heidenspaß hatten, glaube ich, als sie da gegen Rafael Nadal und ich glaube Roger Federer gespielt haben. Also das ist, glaube ich, einfach nur schön zu sehen. Ja, dass es halt nicht mit dem, quasi mit dem Geld im Endeffekt ausgezahlt wird, wie beim Einzel, ist halt, wie du auch schon im Nebensatz erwähnt hast, wahrscheinlich auf die Einschaltquoten zurückzuführen. Anders ist das nicht zu erklären, ja, im Endeffekt.
Ja, wir quatschen jetzt schon wieder ganz schön lange über Tennis, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten, uns so zu versteifen. Aber vielleicht lassen wir dann München mal liegen. Es läuft jetzt ja gerade noch ein, zumindest auf dem Papier, bedeutungsvolleres Turnier in Madrid. Wieso bedeutungsvoller? Weil es halt einfach mehr Rankingpunkte gibt, 1000 nämlich. Ja, da waren heute gerade die nächsten Spiele. Nadal hat gewonnen, sein Achtelfinale 6-3, 6-3 gegen Popyrin. Alexander Zverev ist auch weitergekommen, trifft jetzt im Viertelfinale auf Rafael Nadal. Und gerade spielen, glaube ich, sogar noch Berrettini gegen Delbonis. Was ist denn so dein Eindruck von Madrid bisher?
Ja, Madrid spiegelt so ein bisschen das Turnier wieder, wie man es halt sich vorstellt, wie ein Sandplatzturnier oder generell ein Tennisturnier abläuft. Wir haben wenige Favoriten, die früh scheitern. Das ist so mein erster Eindruck gewesen von dem Turnier, weil wir jetzt im Hinterkopf haben, eben Turniere hatten wie bei Barcelona oder auch in München, wo halt die eindeutigen Favoriten oder die nominellen Favoriten halt sehr, sehr früh oder vergleichsweise früh ausgeschieden sind. Deswegen ist es für mich momentan noch so ein Turnier, wo ich wenige Wow-Momente hatte, was jetzt einfach vom Ausgang des Spiels angeht, aber auf einem Tennis-Level wieder einen Nadal zu sehen, der wirklich in der Top-Form wieder ist. Der hat ja am Anfang der Sandplatz-Saison so ein bisschen Schwierigkeiten, die man ja auch gut sehen konnte. Und wir haben wieder ein Dominic Thiem, der aufsteigt. Das freut natürlich auch jeden Tennisfan. Wir haben vorhin, glaube ich, lange genug über ihn geschwärmt und unser Fansein oder unsere Dominic Thiem-Anhängerschaft zur Geltung kommen lassen. Deswegen, also ich finde, es ist ein interessantes Turnier. Ich verfolge es nicht komplett. Also da habe ich München schon mehr geschaut, auch aus dem Aspekt, dass ich halt hier nicht die Möglichkeit habe, das momentan zu schauen. Aber sonst, ja, wie ist so dein Eindruck?
Ja, ich denke, genauso wie du sagst, es gab eigentlich bis jetzt ja noch keine so richtige Überraschung. Manche würden vielleicht sagen, dass Medvedev, der im Moment die 3 der Welt ist, an 2 gesetzt, dass der so früh rausgegangen ist, wäre vielleicht eine Überraschung. Aber ich meine, so viele Instagram-Videos, wie es da gibt, wo er sagt, er hasst Sand und ist das Schlimmste, der schlimmste Belag überhaupt, und er weiß gar nicht, wieso jemand das erfunden hat. Ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann ist auch nicht mehr so verwunderlich. Und gegen Garin ist er ja rausgegangen. Das ist ja auch gerade auf Sand ein durchaus bekannter Spieler. Da kann man auch mal verlieren.
Letztes Jahr auch München gewonnen. Oder vorletztes Jahr. Letztes Jahr ist es ja ausgefallen. Also der Mann kann auch auf Sand spielen, der Garin. Aber wie du sagst, Medvedev ist auf jeden Fall, werden diese Saison, glaube ich, keine Freunde mehr. Medvedev und der Sand. Aber, und das ist jetzt so ein kleiner Ausblick, wenn wir uns das weiter anschauen, French Open stehen ja auch jetzt vor der Tür. Und ich habe es jetzt quasi schon so kurz angeteasert. Also ich sehe da einen Medvedev persönlich gar nicht in einer Favoritenrolle, unabhängig jetzt von seiner Weltranglistenposition. Was ist denn so dein bisheriger Eindruck von der Sandplatzsaison? Wer hat sich für dich da so hervorgetan spielerisch? Und wo siehst du da die Favoriten, beziehungsweise wer ist dein persönlicher Favorit für French Open 2021?
Also für mich eigentlich wie jedes Jahr der klare Favorit ist Rafael Nadal. Der spielt jetzt auch in Madrid wieder ein super Turnier, gewinnt jede Runde echt locker gegen Alcaraz, den jungen Spanier. 6-1, 6-2 gewonnen gegen Popyrin heute. Es wird jetzt so ein bisschen interessant, wie es bei Nadal weitergeht. Ich glaube, jetzt hat er so seine ersten 2 Tests. Spielt im Halbfinale in Madrid jetzt gegen Zverev, im Viertelfinale, sorry, gegen Zverev, in einem potenziellen Halbfinale, dann gegen Thiem. Ich denke, da wird man bei Nadal so ein bisschen sehen, wo er wirklich steht. Aber bis jetzt Nadal für mich der klare Favorit, weil er einfach der beste Sandplatzspieler ist. den es je gab, den es wahrscheinlich je geben wird. Und ich finde, Nadal bei den French Open ist auch nochmal ein ganz anderes Level als Nadal in Madrid oder auf irgendeinem anderen Turnier. Das ist sein Wohnzimmer, sein Zuhause, da spielt er sein bestes Tennis. Das heißt für mich Nadal, klar, der erste Favorit. Dann danach gibt es so ein paar. Also zum einen Dominic Thiem, der hat sich ja so ein bisschen über die Jahre, als wenn Nadal der König des Sandplatz ist, als Prinz des Sandplatz etabliert. Sand auch sein bester Belag, kann auch super Tennis spielen, hat jetzt ja eine lange Pause gemacht, aber die ersten Matches, die man jetzt gesehen hat in Madrid, waren auch wieder richtig stark. Und mein dritter Favorit, da komme ich so ein bisschen über die Statistik, was ich ganz interessant fand, es gibt da von Ultimate Tennis Statistics, heißt die Seite, die analysieren immer das ganze Tennisjahr. Und da ist im Moment der Top-Sandplatzspieler in 2021 Stefanos Tsitsipas mit 90% Siegquote, hat 10 Spiele gespielt, 9 gewonnen. Nadal zum Vergleich, 9 Spiele gespielt, beziehungsweise 8, glaube ich, 8 oder 9. Und auch eine Niederlage, aber eben auch ein Sieg weniger. Ja, Tsitsipas ist jetzt in Madrid, glaube ich, heute ausgeschieden. Aber trotzdem für mich einer der formstärksten Spieler im Moment auf Sand mit Nadal, hat ja auch das Turnier in Monte Carlo gewonnen. Also die drei sehe ich da ja als die großen Favoriten auf den French Open-Titel.
Und was ist mit Novak Djokovic? In deiner Gleichung kommt der Mann noch nicht vor. Ist ja momentan noch die Nummer 1 der Welt, ist auf Sand. Wir haben ihn ja auch schon auf Sand glänzen sehen, hat auch schon die French Open gewonnen. Auch keiner, den man jetzt nicht, so wie jetzt ich jetzt Medvedev quasi schon aussortiert habe, den man jetzt nicht quasi schon vorneweg aussortieren sollte. Ich glaube, ich nehme es schon vorweg. Also ich glaube auch, dass er zum Favoritenkreis zählt. Warum kam der jetzt gar nicht so bei dir vor?
Wieso Djokovic nicht bei mir vorkam, da gibt es drei Gründe. Zwei, denke ich, kann man auch so allgemein in die Welt setzen. Der erste Grund ist, den man vielleicht vernachlässigen kann, ich mag ihn einfach persönlich nicht so gerne. Also wenn ich mir jetzt so Tennisspieler anschaue, ich weiß nicht, finde den einfach nicht so sympathisch. Dann die anderen beiden Gründe ist zum einen wie ein statistischer Grund. Also er hat bis jetzt noch keine wirklich guten Resultate gehabt auf Sand. Klar, hat auch zum Beispiel gegen Karatsev einfach gegen einen starken Gegner verloren. Aber liegt im Moment nur bei einer 60% Siegquote, was für einen Djokovic ja eigentlich schon schlecht ist. Und zum anderen glaube ich einfach, dass er auf Sand, dass Sand trotz allem nicht sein bester Belag ist. Also klar ist er ein super Tennisspieler, aber ich würde, wenn es auf Sand geht, sehe ich sowohl einen Nadal als auch ein Thiem und im Moment, wenn ich so die Form der beiden vergleiche, auch einen Tsitsipas einfach vorne. Ja, das ist so der Grund, wieso Djokovic bei mir nicht oben auf der Favoritenliste steht. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, bei dir ist er schon oben mit dabei.
Ja, ganz kurz und knapp. Also ich halte vom Novak Djokovic auch nicht so viel. Auch persönliche Gründe, einfach so seine Darstellung, seine Aussagen manchmal. Da gehe ich einfach nicht mit. Aber persönlich respektiere ich auch sehr viel, was er macht. Auch seine ganzen Stiftungen und auch seine Einstellung, seine Lebensweise ist ja auch super interessant.
Auf jeden Fall. Und ich meine, ja, gegen die sportliche Leistung, da muss man ja auch einfach nur Respekt für haben. Es ist ein super Tennisspieler.
Absolut.
Da kann man ihm auf keinen Fall was absprechen.
Nee, da würde ich auch nie machen. Und auch wenn er, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dann auch einmal an einem Roger Federer oder einem Rafael Nadal vorbeiziehen sollte, was jetzt die Grand Slam-Titel angeht, dann würde ich das auch so hinnehmen und wäre dann nicht irgendwie fanatisch dann auf irgendeine Seite Nadal, Federer oder würde dann in irgendeiner Form da hetzen oder irgendwelche Sachen verbreiten, was man ja leider Gottes dann schon irgendwo auch mal anmerken müsste, gerade in so einem Podcast, dass es da schon sehr viel gibt, sehr viel unterschwelliger Hass, aber auch offener Hass gegenüber Novak Djokovic, den man nicht ganz so nachvollziehen kann oder gar nicht nachvollziehen kann und was dann auch wirklich zu weit geht. Aber prinzipiell ja für mich einfach auf Grundlage oder einfach, weil du hast es auch schon gesagt, er einfach ein Top-Spieler ist, obwohl Sand jetzt nicht sein Spezialbelag ist, das ist er doch eher beim Hardcourt einzuordnen, sehe ich ihn da trotzdem immer oder habe ich ihn immer auf der Rechnung, aber wirklich bei jedem Turnier der Welt habe ich Novak Djokovic immer auf der Rechnung, gilt aber eigentlich auch für Rafael Nadal, wenn er fit ist, wenn er gut im Schlag ist, dann geht an Rafael Nadal und Novak Djokovic kaum einer vorbei oder geht der Titeltriumph auch nur über diese beiden. Und so sehe ich es jetzt eigentlich auch bei den French Open, wobei ich da, wie du auch schon erwähnt hast, Rafael Nadal nochmal hervorheben würde. Ich glaube, derjenige, der sich quasi krönen möchte zum König von Paris, muss erstmal den jetzigen König und Dominator Rafael Nadal vom Thron stoßen. Also ich denke, wir sehen auf jeden Fall ein Endspiel, entweder entertained durch Rafael Nadal oder zumindest mit einem Rafael Nadal. Wir werden sehen, wer sich dann ihm entgegenstellt, ob es der junge Grieche ist, der Tsitsipas, wie du auch schon mit statistischen Sachen belegt hast, oder dann doch vielleicht Dominic Thiem oder Novak Djokovic.
Der Dominator,
ja, dann müssen wir uns, irgendwann muss ich auch mal mir ein Plakat, glaube ich, zulegen, so Dominator und dann ein Bild von Dominic Thiem. Das passt so gut, unfassbar. Naja, auf jeden Fall, wir sind uns beide einig, wir freuen uns immens auf French Open, aber wir freuen uns eigentlich auch generell eigentlich auf jedes Tennisturnier.
Auf jeden Fall.
Zum Tennis, oder?
Das ja, war jetzt du, schon. Es fällt mir schwer. Du hast da mich wieder gekitzelt mit der Grand Slam-Diskussion. Da würde ich jetzt eigentlich gern, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch 3 Stunden drüber reden, aber vielleicht machen wir das mal in einer separaten Folge, weil das Ziel war eigentlich, unter einer Stunde zu bleiben. Das kriegen wir auf gar keinen Fall mehr hin. Aber ich denke, wir sollten jetzt trotzdem mal vom Tennis weg zum nächsten Thema. Nächstes Thema bei mir ist Champions League. Und zwar möchten wir da ein bisschen über die Halbfinalspiele sprechen und vielleicht auch ganz kurz schon mal aufs Finale vorausschauen. Und gestern ja das 2. Halbfinale zu Ende gegangen, Real Madrid gegen den FC Chelsea. Der FC Chelsea kommt weiter nach einem 1-1 im Hinspiel, holen die Blues im Rückspiel einen 2-0 in London, sind damit im Finale. Im anderen Halbfinale, das setzt sich Manchester City durch mit einem 2-1 im Hinspiel und einem 2-0 im Rückspiel. Wie hast du die beiden Spiele gesehen? Vielleicht fangen wir mal chronologisch an mit dem Spiel PSG gegen Man City.
Das habe ich gesehen auf der Couch, Nüsse essend und du noch in der Zoom-Konferenz mit der Frage, ja Felix, was machen wir jetzt eigentlich mit unserem Podcast?
Ich glaube, das trifft mich ganz gut.
Das war eine Multitasking-Höchstleistung von mir. Wahrscheinlich, wenn ich noch mal kurz zum Anfang zurückgehen dürfte, ich würde revidieren, dass Sandro Wagner bzw. das mein Sportmoment der Woche war, sondern ich glaube, diese Multitasking-Leistung...
Eigentlich warst du der wahre Sportler der
Woche. Gebührt eine Würdigung, ja. Ja, also das war wirklich der Wahnsinn, wie ich die alle 3 unter Kontrolle hatte. Ich habe ja auch nur 2 Hände und einen Kopf. Naja, das Spiel selbst. Ja, danke. Das musste jetzt einfach raus. Das Spiel selbst habe ich natürlich auch verfolgt, groß auf dem Fernseher, wie es sich gehört. Ich nur ganz kurz, weil ich auch ab und zu mal angefangen habe, Sport auf dem Handy zu gucken. Bei Zusammenfassungen, da bin ich jetzt nicht so wählerisch, da kann man auch mal das Handy benutzen. Aber ich finde, Sport ist für mich immer was, was man dann auf der großen Klotze sehen sollte, auf einer Leinwand oder am besten halt live. Das ist, glaube ich, klar. Aber das war nur so jetzt ein kleiner Input von mir, weil ich da auch letztens eine Studie gesehen habe, dass da immer mehr Leute nur noch aufs Handy starren und da über The Zone-Apps etc. ihren Sport konsumieren. Ich bin da noch irgendwie Typ großer Fernseher oder zumindest oder Leinwand oder irgendwas, wo ich halt groß Fußball gucken kann.
Ja, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich finde, das Event kommt auch einfach viel besser rüber. So auf dem Handy hat sowas, ja, weiß nicht. Aber auf dem Fernseher, wenn man sich schon mal so ein Champions League Halbfinale anguckt, dann auch richtig.
Es tut wirklich sehr, sehr gut, dass du mir da zustimmst. Sonst wäre jetzt die Folge sehr schnell beendet gewesen.
Ja, und der Podcast wahrscheinlich auch.
Ja, die Freundschaft. Wir gehen ins Extremum. Nein, aber das Spiel selbst, habe ich verfolgt und muss auch sagen, das war mal wieder ein Fußballspiel, das ich auch wirklich sehr intensiv verfolgt habe, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Wie gesagt, unabhängig davon, dass natürlich die Kommentatoren rund um Sandro Wagner natürlich dann auch ihren Anteil dran haben, dass man auch dran bleibt und vielleicht dann auch ein bisschen vom Spielgeschehen sich ablenken lässt oder auch mal da abschweift und sich einfach mehr anhört, was sie zu sagen haben, fand ich das Spiel generell sehr, sehr interessant, auch spielerisch. Auch wahrscheinlich aufgrund der Ausgangslage beziehungsweise auch der generellen Bedingungen auf dem Rasen. Wir haben ja gesehen oder man hat gesehen können, da war ja noch Eis auf dem Rasen, weil keine Wärmeanlagen unter dem Platz sich befinden, was ich auch sehr merkwürdig fand, weil Manchester City, die pumpen da Milliarden in dieses ganze Projekt und den ganzen Fußball und haben nicht mal so Heizanlagen unter dem Platz, was ja anscheinend, ich zitiere hier nur Sandro Wagner, eigentlich jeder Dorfverein haben sollte. Fand ich auch wieder eine gute Spitze gegenüber diesem Bezahlfußball und diesem Kommerz, der da immer im Fußball Einzug hält. Ja, und sonst das Spiel, wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat sich, glaube ich, aber auch oder hat auch jeder sehen können, dass dann PSG sehr, sehr wenig gemacht hat oder beziehungsweise auch sehr, sehr wenig gelernt hat aus dem Hinspiel. Ich fand, die hatten nicht so diesen wirklichen Spielplan. hat jetzt zwar keine Einzelsituation etc. zunichte gemacht, also es gab immer noch tolle Einzelsituationen, gab auch mal den einen oder anderen Torschuss, Marquinhos, der hochsteigt über Stones, der 20 Zentimeter eigentlich größer ist und da an die Latte köpft, das waren gute Einzelsituationen, gute Einzelmomente, aber ich fand im Generellen, ich weiß nicht, du kannst auch gleich, du wirst auch gleich nochmal was sagen, aber ich fand im Generellen, Man City hatte einfach einen Spielplan, die sind als Einheit aufgetreten, haben zusätzlich noch individuelle Stärke wie De Bruyne, Phil Foden etc. auch ein Ilkay Gündogan, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, der natürlich auch in diesem Star-Assemble nicht herausgestochen hat, aber der immer solide Leistung bringt dort. Das hat halt einfach ausgereicht und die Spannung, Sandro Wagner hat, glaube ich, auch irgendwann mal in der 80. Minute gesagt, jetzt können sie abschalten, hat wahrscheinlich dann einen bösen Seitenblick bekommen, hat dann gesagt, um Gottes Willen nicht abschalten, es kann auch alles passieren, aber er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, also es war am Ende nicht mehr spannend, PSG hat sich dann auch ein bisschen lächerlich gemacht mit unnötigen Fouls, auch mit unnötigen Gesten und eine rote gab es ja, aber es hätte auch theoretisch, wenn man einen konsequenten Schiedsrichter gehabt hätte, beziehungsweise auch die ein oder andere Situation anders angegangen wenn die ein oder andere Situation anders ausgegangen wäre, dann hätte man auch noch mehr rote Karten gehabt. Da gab es genug Versuche von den PSG-Spielern, da aktiv auch die Man City-Spieler zu verletzen. Das fand ich, das hat da nichts zu suchen. Aber wie war so dein Empfinden? Gehst du da mit oder habe ich da ein ganz anderes Spiel gesehen? Also für mich war das am Ende kein Fußball mehr, das war eher eine Stammschlacht da im Man City Stadion, aber was sagst du da so dazu?
Ja, nee, ich sehe es genauso wie du, ich habe da nichts hinzuzufügen. Also zum einen am Ende wirklich schwach, was PSG da gemacht hat, also auch das, wo Di Maria dann runtergeflogen ist, wo er total unnötig und mit purer Absicht da in Fernandinho reintritt, also sowas gehört sich einfach nicht und ja, wie du sagst, am Ende, es war eh unter aller Kanone, was da passiert ist. Und auch mit deiner Analyse gehe ich voll mit. Ich finde, man hatte so ein bisschen den Eindruck, Manchester City, wie man es von einer Pep Guardiola-Mannschaft kennt, super eingestellt, die hatten einen Plan, die haben als Team zusammengespielt, die haben genau gewusst, was sie machen. Besonders cool fand ich da das 1-0 war es, glaube ich, wo Ederson diesen langen Ball auf Zinchenko schlägt und dann der Ball ein bisschen glücklich zu Mahrez kommt, aber da hast du richtig gesehen, das war ein einstudierter Spielzug. Die Stürmer schieben alle in die Mitte, binden die Verteidiger. Zinchenko, der Außenverteidiger, schiebt ganz hoch durch, ist auf einmal komplett frei und Ederson spielt einen super langen Ball genau in den Lauf. Und da hast du einfach wirklich gesehen, wie das ganze Team harmoniert. Und PSG auf der anderen Seite, es war nur Einzelaktion. Es war gefühlt wie auf dem Schulhof, geht raus und macht irgendwas. Und das kannst du dir auf dem Level halt in meinen Augen einfach nicht mehr erlauben.
Also verdienter Sieger in diesem Fall Man City ist wahrscheinlich auch nicht, oder so wie ich immer mitbekomme, auch nicht der beliebteste Verein. Ich persönlich bin jetzt kein Man City-Anhänger, aber auch jetzt nicht irgendwie, sind mir jetzt nicht unsympathisch. Gestern haben sie bewiesen, dass sie tollen Fußball zeigen und ich bin eigentlich immer Fan von Vereinen, die einfach guten Fußball spielen. Ich glaube, ich bin einfach auch Fan von Fußball. Wir beide sind Fan von Fußball. Deswegen erfreut es uns, wenn wir halt auch dann so einen Fußball miterleben dürfen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, von PSG und Manchester City, das ist ja wirklich beide nicht so richtig sympathisch da.
Not gegen Elend, ja, ich wollte es vermeiden, die Aussage, aber ja, irgendwo schon natürlich. Aber da kommen wir auch, glaube ich, später nochmal ganz, ganz kurz drauf zu sprechen, wenn wir uns Old Trafford und was da
ja, auf jeden Fall
gegangen ist am Wochenende anschauen. Nächstes Halbfinale, gestern Abend, FC Chelsea gegen Real Madrid. Wie hast du es wahrgenommen, beziehungsweise oder hättest du gedacht, Chelsea gewinnt oder beziehungsweise bist du von diesem Ergebnis ausgegangen?
Also hättest du mich vor dem Hinspiel gefragt, nein. Vom Hinspiel hätte ich Real Madrid die Daumen gehalten. Nach dem Hinspiel habe ich mir schon so gedacht, das könnte schwer werden. Und dann, wenn man das Rückspiel gesehen hat, muss man einfach sagen, Chelsea in meinen Augen komplett verdient weiter. Ich schaue da immer so ein bisschen mit einem traurigen Auge drauf, weil ich Real einfach eine unglaublich faszinierende Mannschaft finde. Einfach die Aura, die diese Mannschaft hat, die Königlichen, die haben ja die Champions League wirklich auch noch mit Cristiano Ronaldo, mit Sergio Ramos über Jahre mit dominiert und selbst wenn man sie gehasst hat, also ich bin da auch ganz ehrlich, ich konnte Real nie leiden, wenn sie da immer die deutschen Mannschaften rausgekegelt haben und so und Ramos da rumschreit und seine Zunge rausstreckt, aber trotzdem ist sowas, finde ich, was total faszinierend ist und es gibt ganz wenige Mannschaften im Sport, Also so, die für mich so eine Strahlkraft haben wie Real Madrid. Und inzwischen muss ich sagen, habe ich auch Ramos und so ein bisschen lieb gewonnen. Deshalb fand ich es ein bisschen schade, dass sie rausgegangen sind, aber es war total verdient. Chelsea war die bessere Mannschaft. Und was ich erschreckend fand, war dieses, gerade das Rückspiel, das war wie so ein Bild dafür, dass Real zu alt geworden ist. Ich finde, da war so wenig, du hast gesehen, da sind super Fußballer auf dem Platz. Ein Toni Kroos, ein Modric, ein Casemiro, ein Benzema, Ramos, wie sie alle heißen, aber die sind halt alle zu alt. Ich finde, es war so statisch, es ist nach vorne, war irgendwie keine Idee da, es hat so der Plan gefehlt oder vielleicht gar nicht mal der Plan, aber so die Schnelligkeit. Also auch wenn man sich mal die Torschüsse von Real angeguckt hat, die haben ja gefühlt nur aus der zweiten Reihe geschossen, nur vom Strafraum aus oder einmal Benzema halt irgendwie eine Flanke bekommen und Chelsea dagegen war halt das komplette Gegenteil. Die sind mit so viel Tempo gekommen, so in den Strafraum rein, haben wirklich sau kreativ gespielt. Also das war ganz am Anfang, glaube ich, fünfte Minute, als Mason Mount da einfach drei Realspieler mit Haken stehen lässt und den Ball dann in die Mitte bringt. Ich finde, da hast du einfach total gesehen, dass Real leider nicht mehr den Glanz von früher hat, so ein bisschen veraltet ist und ich finde auch so den Sprung verpasst hat, die Wende einzuleiten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Real jetzt die nächste Generation schon hat, sondern die retten sich einfach, weil sie super Fußballer haben, so ein bisschen noch über die Zeit, aber du merkst halt, dass es auf dem ganz hohen Niveau in meinen Augen nicht mehr reicht.
Und man sieht ja, oder beziehungsweise gestern war ja auch noch diese krasse Gegenüberstellung mit Chelsea, die ja wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft haben, vom Torhüter bis zum Stürmer durch. Also natürlich ein paar alte Hasen, wie man so schön sagt, braucht, glaube ich, jede junge Mannschaft, die so ein bisschen das Zugpferd bilden, die so ein bisschen die Richtung geben und auch mal die Emotionen und alles so ein bisschen bündeln und Ruhe reinbringen in die ganze Angelegenheit. Aber wie du sagst, zu viel Ruhe bringt dann so ein bisschen dieses stoische, statische, was man dann auch bei Real ganz klar gesehen hat. Ich glaube, da muss man auch gar kein Fußballanalyst sein oder irgendwelche Daten auswerten, dass da Chelsea mehr gespielt hat, mehr vom Spiel hatte, allein was die Torschüsse anging, wie du gesagt hast. Und dann hat natürlich Chelsea auch noch einen Top-Torhüter, der halt auch dann die Dinger aus der zweiten Reihe mit, also Mendy, der dann auch die Dinger da abfängt. Und da kann auch ein Benzema, der wirklich auch tolle Qualitäten hat, auch nichts ausrichten im Alleingang. Jetzt habe ich gerade schon angesprochen, Benzema, oder du hast ihn ja auch kurz erwähnt gehabt, ist nicht mehr der Jüngste, aber bringt ja trotzdem noch eigentlich Top-Leistung und blüht ja sogar ein bisschen mehr auf, seit Gareth Bale und vor allem halt Cristiano Ronaldo so abgesprungen sind und eben entsprechend zu Juventus und zu Tottenham Hotspur gewechselt sind. Wie ist denn so dein Empfinden? Also reicht eben dieser Benzema vorne aus oder würde ein, in Anführungszeichen, jüngerer Benzema ausreichen oder fehlt da generell so ein bisschen diese Durchschlagskraft, wie eben ein Ronaldo, also so ein weiterer Topstar, der halt da vorne dann in Spielen, wo ein Benzema nicht trifft, dann eben da das Zündlein an der Waage ist?
Ich finde es schwierig, das so an einer Person aufzuhängen. Ich finde, es gibt bei Real zwei große Probleme. Zum einen werden die alle älter. Und was passiert, wenn du älter wirst? Du bist nicht mehr ganz so frisch, du bist vielleicht nicht mehr ganz so schnell, du bist verletzungsanfälliger. Und ich meine, das ist ja auch ein Thema. Wenn Real immer mit ihrer Top-11 spielt, sind sie wahrscheinlich immer noch eine der besten Mannschaften. Deshalb sind sie auch im Champions-League-Halbfinale. Aber sie spielen einfach viel zu selten wirklich mit ihrer besten Mannschaft. Und worüber wir auch nicht reden müssen, natürlich fehlt ein Cristiano Ronaldo. Jeder Mannschaft der Welt würde ein Cristiano Ronaldo gut tun. Und gerade wenn man an die größten Realzeiten zurückdenkt, wo du einen Ronaldo hattest, wo du einen Bale hattest, wo du einen James hattest, einen Özil, da war einfach viel mehr offensive Kreativität und Klasse auf dem Spielfeld. Jetzt nichts gegen einen Vinicius Junior oder gegen einen Eden Hazard, aber für mich gehen die beiden so ein bisschen unter. Du hast einfach nicht das Gefühl, dass die so ein Spiel in die Hand nehmen und entscheiden können. Und auch ein Benzema ist ein guter Fußballer, aber er ist für mich dieser klassische Mittelstürmer. Und er braucht jemanden, der ihn in Szene setzt und von dem auch Gefahr ausgeht. Weil wenn jemand weiß, okay, der Ball kann nur auf Benzema kommen, damit es gefährlich wird, dann spielen die Manndeckung und da hat Benzema einfach nicht die Beweglichkeit und Schnelligkeit, sich da groß im 1 gegen 1 durchzusetzen oder so. Also ich glaube, einfach der Spielertyp Benzema braucht einen Partner und den hat Real in der Form für mich nicht oder zumindest nicht auf diesem ganz hohen europäischen Spitzenniveau.
Ja, wahrscheinlich aber auch zurückzuführen, nicht nur auf dem quasi, dass man nicht gesehen hat, dass man eben entsprechend neues Personal braucht, neue Spieler braucht, auch eben auf diesem Top-Niveau, sondern man hat eventuell auch einfach die falschen Spieler geholt, um das dann so auch ganz klar zu sagen. Eden Hazard läuft, glaube ich, seinen 100 Millionen momentan mit einem kleinen Bäuchlein ziemlich stark hinterher. Du sprichst auch Vinicius Junior an oder generell auch ganz junge Talente, die Real hat, Rodrigo auch noch super jung, vielleicht halt zu jung, sagen wir es einfach so, kommen, spielen guten Fußball, haben auch gewisse Aktionen, die einen schon so ein bisschen, so eine gewisse Aussicht bringen, beziehungsweise so ein bisschen vor, also wo man halt sehen kann, das Potenzial sehen kann, aber eben nur noch das Potenzial, aber man braucht halt auch noch man muss halt diesen gewissen Schritt machen, diese gewisse Entwicklung durchmachen und die ist halt schwer dann mit einem 18-, 19-Jährigen in der Startelf, der muss sich da halt auch erstmal einleben, also Cristiano Ronaldo hat ja bei Manchester United, hat er ja auch in jungen Jahren nicht so viele Tore gemacht, der hat auch geglänzt durch tolle Einzelaktionen, auch durch tolle Tore, aber er war nicht diese Tormaschine, wie man ihn dann heute in Erinnerung hat und übrigens, kleiner Randfact, diese Zeit bei Manchester United zerstört in Anführungszeichen auch ein bisschen diese Torstatistik, die dann viele anbringen, Vergleich Messi, Ronaldo, weil Ronaldo vergleichsweise in den letzten Jahren wirklich ein Torgarant ist, eine Tormaschine ist, aber halt zu seinen jungen Jahren bei Manchester United noch nicht dieser Ronaldo war, den wir halt heute kennen. Und vielleicht ist eben das Problem, dass man da auch zu früh junge Talente in das kalte Wasser schmeißt und schon zu früh viel von ihnen erwartet, zum Beispiel eben die eigene Torgefährlichkeit und eben einem Benzema dann auch noch den Ball auf den Kopf zu servieren. Das ist so mein Eindruck. So.
Ja, auf jeden Fall. Mit? Aber ich finde, was halt bei Real immer noch dazu kommt, es gibt auch keinen undankbaren Verein. Weil wenn du mal überlegst, jetzt auch wie wir drüber reden, das ist ja eigentlich auch nicht ganz fair, weil du hast bei Real immer das Gefühl, derjenige, der da spielt, müsste jetzt Cristiano Ronaldo ersetzen. Und dass das kaum ein Spieler auf dieser Welt kann, ist, denke ich, auch klar. Also ich denke, es ist sau schwierig für diese jungen Spieler, die Erwartungen zu erfüllen. Und ich glaube, das erzeugt auch einfach nochmal zusätzlichen Druck, an dem sie dann leider letztendlich scheitern die letzten Jahre. Also auch zum Beispiel Asensio oder so. Wenn ich mich da erinnere, der wurde ja auch als der nächste Weltstar gehandelt und jetzt sitzt er auf der Bank. Und ich denke, ja, Real hat da vielleicht irgendwo ein unglückliches Händchen und vielleicht ist auch einfach zu viel Druck da und es wird denen auch mal ganz gut tun, jetzt so wirklich den Umbruch zu schaffen, um auch so ein bisschen diesen Druck immer um die Champions League mitspielen zu müssen, immer Meister zu werden, um den so ein bisschen zu dämpfen, damit Spieler sich auch einfach entwickeln können.
So viel zu Real Madrid und die momentane Entwicklung dort, die man halt als Zuschauer auch immer wieder sehen kann bei den Partien von Real. Jetzt gestern natürlich ein Negativbeispiel, beziehungsweise Erfahrung wird es halt nicht immer ausschlaggebend, sondern manchmal macht es dann halt auch die Jugend das Rennen und gewinnt dann entsprechend auch so ein Halbfinale in so einem prestigeträchtigen Wettbewerb wie eben der Champions League. Jetzt haben wir schon gesagt, Manchester City doch sehr durchmarschiert jetzt durch diese Champions League-Saison. Dann haben wir den FC Chelsea, wie gesagt, auch ein relativ junges Team, unter Tuchel aber irgendwie zu einer Einheit geformt worden, weil Chelsea hatte man ja wirklich nicht auf dem Schirm, also das spreche ich jetzt auch für mich, aber ich denke für auch die Mehrheit der Fußballfans, dass man den FC Chelsea diese Saison zumindest noch nicht im Champions-League-Finale gesehen hat, aber sind jetzt mit tollen Leistungen, auch wirklich interessanten Spielertypen jetzt im Champions-League-Finale. Was ist denn dein Tipp? Wenn ich dich jetzt fragen darf, wer macht da das Rennen, wer holt sich den Henkelpott?
Ich glaube wirklich, dass Manchester City es macht. Ich glaube, die haben einfach mehr Erfahrung, vielleicht auch mehr Qualität auf dem Niveau und auch einfach die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor. Die haben halt keinen Timo Werner, der einen Kopfball 30 Zentimeter vor der Linie braucht, um mal wieder einen zu machen. Deshalb würde ich Manchester City vorne sehen. Aber ich glaube, Chelsea ist eine Mannschaft, wenn die so zusammenbleibt und so weiterarbeitet, der auf jeden Fall die Zukunft gehört. Aber im Moment sehe ich Manchester City da vorne.
Und würdest du auch, oder beziehungsweise ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke auch an einem regulären Spieltag, in Anführungszeichen, würde ich auch Manchester City vorne sehen. Aber ich glaube, bei so einem Spiel, wo halt wirklich heißt, Winner takes it all, und dann halt auch so eine unberechenbare Mannschaft wie die Chelsea da vor den Augen hast und mit dem Hintergrund auch, dass Manchester City ja gegen Chelsea auch verloren hat im League Cup vor einigen Wochen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also ich gehe da komplett mit. Manchester City doch nochmal spielerisch auf einem anderen Niveau, halt auch schon über längere Zeit jetzt, über die letzten Jahre auf diesem Niveau, sowohl in der Liga als auch in der Champions League, wobei man da ja noch nicht das erreicht hat, was ja eigentlich Pep Guardiola mit seinem Antritt schon vorhergesagt hat für die nächsten Jahre, dass man da eben entsprechend auch den Erfolg feiert in der Champions League. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich warte es ab, aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Hast du eine Ahnung, wann das stattfindet? Ich bin da immer ganz
30. Mai, glaube ich, kann das sein. Sonntag, das 30. Mai. Sein.
Ja.
Aber ich muss auch sonst auch nochmal gucken.
Aber dann haben wir ja quasi noch einen
Monat hin. Da sieht man unsere Kompetenz.
Ja, klar, Google ist unser größter Freund in diesen Zeiten.
29. Mai.
Das war knapp, ja.
21 Uhr, da geht's
los. Die Aussage ziehe ich dir aber vom Gehalt ab, das ist dir klar, oder?
Ja.
Aber da sind wir gespannt, ist ja noch ein Monat hin. Mal schauen, was sich da noch ergibt vielleicht in der Zeit. Aber ja, das ist so viel zum Thema UEFA Champions League.
Auf jeden Fall.
Zu den Halbfinalen.
Wenn wir jetzt aufs Champions-League-Finale gucken, sehen wir, dass da zwei englische Vereine gegeneinander spielen. In der Europa League sieht es zumindest, Spiel 2 läuft ja gerade, aber so aus, dass Manchester United eigentlich auf jeden Fall im Finale ist. Arsenal kämpft jetzt gerade noch gegen Villarreal, die haben das Hinspiel 1-2 verloren. Aber auf jeden Fall haben wir drei englische Vereine in den europäischen Finals, mit Arsenal eventuell sogar noch einen vierten. Ist England für dich im Moment die beste Liga der Welt? Und wenn ja, hast du auch einen Grund dafür?
Also ich glaube, dass England, also dass die Premier League tatsächlich die stärkste Liga der Welt ist. Da bin ich, glaube ich, mit meiner Meinung auch gar nicht allein. Das liest man ja ab und zu mal. Es gibt ja dieses Rechensystem von der UEFA, wo man dann sehen kann, wo dann einige Ergebnisse der letzten Jahre mit reinfallen, dann Ergebnisse der Mannschaften und dann werden ja auch die Champions-League-Plätze so verteilt auf die Ligen. Also es hat zumindest auch Einfluss auf diese Verteilungsfunktion, die UEFA ja hat mit den Champions-League-Startplätzen. Und ich habe da gelesen, dass da immer noch Spanien zumindest dominiert, aber die Premier League da auch sehr stark jetzt im Rennen ist und eben quasi die Punkte holt, die es jetzt gerade zu holen gibt. Und auf lange Sicht, wenn der Trend sich so fortsetzt, dann auch Spanien noch überholen wird, die ja eigentlich die Nummer 1 Fußballnation der letzten Jahre, ich würde sagen seit den 2000er Jahren, in Europa ist. Die Premier League hat halt diesen einen großen Faktor, dass wir hier entsprechend viele Vereine haben, die auf einem echt hohen Niveau Fußball spielen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon vier Vereine gehört, die jetzt im jeweiligen League-Wettbewerb, ich klammer jetzt mal Arsenal einfach schon oder mache Arsenal schon mal in diese Riege mit rein, die jetzt schon in diesen internationalen Wettbewerben im Finale stehen. Das kommt nicht von irgendwo her. Die haben nicht umsonst jetzt in den letzten Jahren ja auch viel, viel Geld in den englischen Fußball reingepumpt. Die ganzen Familien, die dort an der Macht sind bei diesen Clubvereinen. Ich kenne jetzt zum Beispiel Abramovic beim FC Chelsea, der da ja bestimmt hunderte Millionen seit seinem Antritt dort Chelsea da reingepumpt hat in dieses Projekt FC Chelsea. Das ist natürlich dann auch natürlich dadurch begünstigt, dass wir dann schon von einer sehr, sehr, sehr starken Liga und in meinen Augen von der stärksten Liga momentan in der Welt sprechen. Und das eben darauf auch zurückzuführen ist, um da auf den Punkt zu kommen, dass wir hier eben diese Breite haben. Ich würde nie behaupten, dass wir in Deutschland mit Bayern und Dortmund schlechte Vereine haben. Nur wir haben eben Bayern, Dortmund und vielleicht noch Leipzig geklammert so. Wir haben natürlich auch Borussia Mönchengladbach oder Leverkusen, die auch tollen Fußball spielen und auch auf internationaler Ebene manchmal vertreten sind. Aber ich würde trotzdem sagen, dass einfach in der Breite die Premier League einfach von Position 1 bis 19 runter oder sogar 20, nee, 19 glaube ich. Ich glaube 19
Mannschaften. 20, oder?
20 sogar, oh Gott, ja, 20. Lüncht mich bitte nicht deswegen. Ja, es kann sein 20, weil wir haben 38 Spieltage, ja, stimmt. Da haben wir einfach eine höhere Qualität in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft und dann eben entsprechend auch in den Spieltagen selbst. Das ist so mein Gesamteindruck, wobei man natürlich nie vergessen darf, wir können nie von der besten Mannschaft sprechen oder so, sondern höchstens halt diesen Liga-Durchschnitt uns anschauen. Und da sehe ich halt, wie gesagt, die Premier League ganz oben, statistisch gesehen sind sie ja schon sehr, sehr weit oben. Wie ist so dein Eindruck? Also gehst du da mit oder würdest du sagen, nee, ich finde dann Spanien doch noch irgendwie mit dem, mit Barcelona oder Real Madrid dann doch noch ein Stück weit
besser? Ich bin da voll bei dir. Ich denke, was du gesagt hast, in der Breite ist die Premier League auf jeden Fall die stärkste Liga der Welt. Und was ich persönlich immer so einen kleinen Wow-Effekt habe, wenn du dir die Tabelle durchliest. Ich habe ja vorhin bei Real gesagt, es ist so ein Verein mit Strahlkraft. Und du hast jetzt gesagt, ja, wir haben in Deutschland, wir haben RB Leipzig, wir haben Borussia Dortmund, aber eben vor allem Bayern München. Und ich würde sogar so weit gehen, wir haben nur Bayern München. Weil alles andere sind ja irgendwie, das sind nicht die Vereine, wo ein Spieler seine Karriere den Höhepunkt haben will. Das sind ja alles irgendwo so Ausbildungsvereine. Also auch bei Borussia Dortmund merkt man ja, die spielen da, die haben da ihren Spaß, aber wenn sie wechseln können, dann wechseln sie. Und einfach mal, wenn du dir die Premier League-Tabelle anguckst, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal, das sind ja alles so Vereine, die einfach einen Klang haben und wo Spieler hinwollen. Und ich glaube, auch diese Tradition, die die haben, ist einfach ein super Vorteil für die. Und natürlich, wie du gesagt hast, es gibt in keiner Liga der Welt so viel Geld zu verdienen und in keiner Liga der Welt so viel sportliches Niveau und so eine große sportliche Competition. Leider deshalb ja auch sieht man ja immer mehr, dass die ganzen guten Spieler ja eigentlich alle weg in die Premier League wechseln. Denkst du, das wird die anderen Ligen langfristig schwächen, also dass es immer mehr polarisierend zur Premier League wird? Oder denkst du, das wird sich wieder einpendeln irgendwann?
Ja, ich glaube schon, dass auf jeden Fall die Premier League mit eben der Ausgangslage, dass sie halt mit dem großen Geld locken können, dann entsprechend auch viele Fußballer schon in den nächsten Jahren auch anziehen wird. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, du hast es auch angesprochen mit den Ausbildungsvereinen, zum Beispiel Dortmund, sehe ich eigentlich auch so. Nur in dem Moment, wo halt Dortmund in der Champions League Viertelfinale gegen Man City spielt, da sehe ich dann halt keinen Ausbildungsverein, sondern ich sehe da halt Dortmund, die ein tolles Spiel machen gegen Man City, die natürlich auch ein super Spiel machen und auch gewonnen haben und das auch verdient. Die waren schon besser. Nur wir haben in Dortmund, auch wenn in Anführungszeichen wir vielleicht von einem Ausbildungsverein sprechen, weil schon die Spieler dann zeitnah versuchen, den nächsten Schritt zu gehen und das eben auch als nächsten Schritt sehen. Also Dortmund ist nicht das quasi nicht das Karriereende, sondern man spricht immer vom nächsten Schritt. Das heißt, man möchte sich ja zum Positiven verbessern. Dass man dann natürlich den Schritt in die Premier League macht, das zeigt schon, dass wir hier so eine gewisse Klassengesellschaft haben im Fußball, dass halt die Premier League-Vereine dann doch irgendwie nochmal sowohl vom finanziellen als auch eben vom prestigemäßigen Schritt beziehungsweise Level nochmal einen Schritt höher sind als Dortmund. Aber sonst glaube ich trotzdem, dass halt Dortmund oder auch generell alle anderen Ligen davon profitieren können, dass eben gerade junge Talente dann entsprechend aus der Premier League rauswechseln nach Dortmund oder nach Leipzig oder Real Madrid, das ist jetzt schon wieder, das ist unverschämt, wenn ich sowas sage, aber du weißt, worauf ich hinaus will, zu diesen Ausbildungsvereinen, wie man es eben kennt oder die sich halt auch in den letzten Jahren ja wirklich bewiesen haben und die ja trotz quasi ihrer Zeit als Ausbildungsverein ein immenses Standing in dieser Welt haben und ja auch eine immense Wichtigkeit. Also so ein Ausbildungsverein wie Dortmund, das muss ich als Bayern-Fan sagen, das würde ich jedem Talent ans Herz legen, dorthin zu wechseln, weil die einfach einen tollen Job dort machen und dir halt die Möglichkeit geben, dich auch auf dem Niveau halt zu beweisen und die Aufmerksamkeit eben dann auch auf dich zu ziehen. Ja, das ist so mein Empfinden. Aber prinzipiell siehst du die Entwicklung und siehst du die vor allem auch also negativ? Also denkst du, da sollte man dann auch irgendwann einschreiten, auch nicht nur als Fußballfan, sondern irgendwie auch als UEFA oder irgendeine andere entsprechende Organisation, die eben den Fußball vertritt, den europäischen, dass man da jetzt, man hat ja Financial Fair Play, aber dass man da vielleicht dann doch noch mehr Schritte machen müsste?
Ist auf jeden Fall eine große Frage. Ich würde da vielleicht das direkt mal geschickt überleiten und so ein bisschen mit unserem nächsten Themenblock verbinden. Und zwar, was du sagst, wird ja so ein bisschen schon eingeschritten und zwar vor allem von Fanszene. Also wir haben es jetzt mit der Super League erlebt, wo viel, viel Gegenwind von den Fans kam und jetzt in England auch diese ganze, wir wollen 50+1, diese Regelung, die es in Deutschland gibt, um eben Investoren im Fußball zu beschränken, dass die Fans das jetzt fordern und ja teilweise es auch schon zu einem politischen Thema wird, da im Parlament jetzt über schon 60 Unterschriften gesammelt wurden, die dann an den Sportminister geschickt wurden. Also es ist auf jeden Fall ein Politikum in England geworden, dass
über die Fans... Boris Johnson hat sich da eingemischt in die Debatte.
Genau, und
hat
richtig.
Auch davon gesprochen, die Seele des Fußballs etc. Fand ich auch sehr interessant, dass sich so ein Staatsmann, der jetzt auch nicht direkt mit dem Fußball, also ich assoziiere jetzt Boris Johnson nicht direkt mit dem Fußball, weiß nicht, vielleicht hat er irgendeine Fußballvergangenheit, aber mir war die nicht klar. Wenn es so sein sollte, dann tut es mir leid. Aber dass so ein Staatsmann sich dann quasi auch in einer Corona-Pandemie, gut, die Engländer bzw. Briten haben es ja relativ gut jetzt im Griff, aber dass er sich dann auch zu so Thematiken äußert, fand ich schon sehr interessant.
Na gut, ich meine, es kommt ihm, denke ich, auch nicht ungelegen, wenn er sich da so ein bisschen auf die Seite des Volkes stellt, einfach aus taktischen Gründen im Wahlkampf und so. Aber auf der anderen Seite, ja klar, hast du auf jeden Fall recht. Und ich finde, es ist krass, dass jetzt so ein Gegenwind kommt. Du hattest ja gefragt, ob ich denke, dass da irgendwann mal Limitierungen kommen. Ich glaube nicht, dass die von UEFA-Seite aus kommen werden, weil, oder FIFA, weil das sind so geldgierige Menschen da, die wollen nur Profit und die wollen ihre Super League und die wollen, gefühlt wollen die besten Spieler der Welt, alle bei 10 Clubs, die in ihrer eigenen Liga spielen. Aber ich glaube, dieser Fanprotest wird immer mehr kommen und das ist auch meine Hoffnung, dass da vielleicht dann Restriktionen kommen und sind wir mal ehrlich, wenn 50+1 in England kommt, dann ist das ja eigentlich das Ende für das englische System, wie es im Moment ist, weil dann einfach nicht mehr das Geld da ist oder vermutlich nicht mehr da ist, dass die Investoren da einen Verein so diktieren können.
Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Einschnitt in das momentane Fußballsystem in England und ja, man kann schon sehr stark bezweifeln, ob dann tatsächlich wir noch solche Mannschaften in der Form und solche Transfersummen dann nochmal sehen werden im englischen Fußball, zumindest in der Regel oder in der Häufigkeit. Also ich denke, da wird er dann wieder oder muss da ja dann einen Schritt gemacht werden mit Gehaltkürzungen und etc. Und entsprechend auch nicht mehr jeder Spieler kann auch nicht mehr verpflichtet werden, sondern man muss dann auch wirklich, wie halt auch alle deutschen Clubs, irgendwo ökonomisch gesund wirtschaften. Das ist eigentlich so der Punkt, der dann herausspringt, wenn man eben diese 50+1-Regel abschafft. Das wird dann so der Punkt sein, ja.
Ja, genau. Es gab da jetzt ja auch die Woche große Proteste in Manchester, im Old Trafford, wo Fans vorm Spiel gegen Liverpool war es, glaube ich, oder?
Ja.
Genau, wo die da das Stadion gestürmt haben. Ja, einfach gegen die Kommerzialisierung des Fußballs, konkret natürlich gegen die amerikanische Familie, der Manchester United gehört, gegen, wie heißt
Glazer.
Die? Glazer, richtig, Glazer, gegen die protestiert haben. Und das soll ja wohl wirklich totales großes Event gewesen sein und auch die Kommentatoren hätten sich auf die Seite der Fans gestellt. Und es war wohl so das erste Mal im englischen Fußball, dass sich alle, die was zu sagen haben und jetzt keine Funktionäre in irgendeiner Form sind, wirklich auf die Seite von den Fans, auf die Seite von dem, ich sage jetzt einfach mal, traditionellen Fußball gestellt haben. Und ich persönlich finde, das ist eine sehr schöne Entwicklung, weil, also klar, ich finde, man ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Natürlich wollen wir auf der einen Seite spielerisch super Fußball sehen, aber auf der anderen Seite, denke ich, geht es beim Fußball auch viel um Emotionen und einfach, je mehr Nähe man zu einem Verein und je mehr Nähe man zum Spieler, desto mehr Spaß macht zuzuschauen. Also ich erinnere mich da immer noch, du dich bestimmt auch noch, hier unser Waldhof Mannheim, die Aufstiegsspiele von der 4. in die 3. Liga. Es war so ein schlechter Fußball, es war so ein Krummgekicke. Du konntest eigentlich deine Augen nicht auf dem Spielfeld lassen, aber die Atmosphäre und einfach die Emotion, die war so geil, dass du halt trotzdem total mitgefiebert hast und da mit ganzem Herzen dabei warst. Und ich glaube, am Ende ist es, würde ich sagen, ist es ja auch das, was den Fußball ausmacht. Nicht unbedingt, dass man 8 Hackentricke hintereinander machen kann und dann noch ein Fallrückzieher-Tor schießt, sondern dass man die Fans mitreißt und dass ja, man diese Leidenschaft, diese Ablenkung zum Alltag entfacht. Würdest du da mitgehen oder
ja,
hast du da
ja, eine andere Meinung? Ja, ich war gerade fasziniert, weil du wirklich ein Themenfeld anstößt, da gehe ich komplett mit. Und es ist auch ein Themenfeld, das ja aktiv auch geforscht wird. Also diese Co-Kreation, Fans, Fußball, dass ja tatsächlich dieser wahre Wert des Fußballs sich ja nur in Kombination mit den Spielern, den Akteuren natürlich auf dem Feld, aber eben auch den Fans, Sponsoren etc. wirklich entfaltet. Also wie du sagst, manchmal kann man sich den Fußball wirklich gar nicht geben. Also warum sollte ich denn dann zum Beispiel jetzt beim Waldhof, du müsstest es natürlich auch immer so sehen, wenn der Fußball nicht gut läuft, auf dem Feld, dann hat man halt immer noch zum Beispiel die Fans, die dann tolle Fanaktionen machen, irgendwelche tollen Choreografien da einfach mal durchführen und somit die Unterhaltung quasi auch wiederbringen oder die Unterhaltung in dem Moment auch für einen übernehmen oder für das Fußballspiel übernehmen. Und dann zahlt man natürlich dann auch die Karte im Bewusstsein, dass man halt auch eben diese Fans hat oder die Sponsoren, die dann irgendwelche Events machen, irgendwelche beim Basketball immer diese Korbwürfe, wo man was gewinnen kann, einfach Unterhaltung. Das ist einfach so dieses Gesamtkonstrukt, was ja auch alle Akteure, die voneinander gegenseitig eben abhängig sind, die eine gewisse Abhängigkeit haben. Und das hast du da mega gut gerade eben beschrieben. Also, dass man da einfach aufpassen sollte. Und Fußball ohne Fans ist genauso blöd wie natürlich Fans ohne Fußball. Das ist einfach das gehört einfach zusammen und das muss man dann auch respektieren. Und wenn halt eine Seite sich aber klar gegen die Entwicklung der anderen Seite sträubt, dann wird dieses Co-Produkt nicht mehr so sein, wie man es kennt und wird dann entsprechend auch eben diesen Wert verlieren, den man eben hat. Und man möchte ja natürlich nicht als Fußballfan oder auch generell eben auch als Fußballclubinhaber etc., dass dieser Wert verloren geht, weil das ist ja der Wert, der uns quasi an den Fußball bindet, der uns den Fußball quasi, der uns den Fußball in unser Leben irgendwo integriert. Wenn Fußball für uns keinen Wert hätte, dann würden wir jetzt nicht darüber sprechen. Deswegen. Und das ist eben diese Problematik, die, glaube ich, viele sehen, was eben die Super League mit sich bringen würde.
Ja, vielleicht um das Thema aber noch einmal abzuschließen, auch nochmal von einer anderen Perspektive vielleicht drauf zu schauen. Im Endeffekt muss man ja, wenn man die Fakten sieht, sind da jetzt Fans in Manchester, haben das Stadion gestürmt, haben sich über die gesetzlichen Corona-Verordnungen, über die Polizeiverordnung hinweggesetzt. Es wurden Polizisten verletzt. Es sind massive Sachschäden entstanden. Wie siehst du generell die Situation? Also klar, ich denke, wir müssen nicht drüber reden, dass wir vom Ziel mit den Fans total auf einer Linie sind und dass so eine Aktion vielleicht auch mal nötig war. Aber wie siehst du einfach tue mich gerade ein bisschen schwer, es in Worte zu fassen, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Wie findest du oder wie würdest du mit dieser ethischen Frage umgehen? Wo ist die Linie, die man nicht mehr überschreiten darf? Also wo hört es auf zwischen, das ist das Ziel, was wir erreichen wollen, aber das dürfen wir halt nicht machen, um das Band nicht endgültig zu zerschneiden zwischen Clubs und Funktionären und Fans?
Ja, ich glaube, man kann die Aktion jetzt im Old Trafford und auch die Stimmung des Stadions schon eher in die Richtung oder eher in die Kategorie einordnen. Das muss jetzt einfach mal gemacht werden, also quasi eine Art Weckruf an eben die Funktionäre, die eben hinter solchen Plänen wie zum Beispiel der Super League stehen. Die Familie Glaser, wir haben es auch schon angesprochen, die tun im Club auf jeden Fall nichts Gutes. Das darf man auch so formulieren. Das kann man auch aus allen möglichen Artikeln von seriösen und unseriösen Zeitungen nachlesen, was die, seit sie eben das übernommen haben, dieses Konstrukt Manchester United dem Verein angetan haben, in Anführungszeichen. Das ist schon sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und das gipfelt jetzt quasi diese jahrelange, jahrzehntelange Tortur, die quasi Manchester United da durchmachen musste, die gipfelt jetzt eben in diesem Aufschrei, in diesem Protest. Also man darf das jetzt nicht als Spontanreaktion einiger Fans bewerten. Und ich denke auch, natürlich muss man aufpassen, dass man da, wie du sagst, nicht zu weit geht, nicht ins zu extreme abrutscht, weil man da, glaube ich, dann auch eine gewisse Glaubwürdigkeit auch verliert und eben dann auch vielleicht auch diese gewisse Seriosität. Man möchte ja im Endeffekt diesen Mittelweg irgendwo finden. Man möchte sich an dem Produkt beteiligen. Man möchte an der Entscheidung sich beteiligen. Und das kann man halt nicht, wenn man quasi sich so darstellt, als ob man einfach nur eine Bande von Randalierer ist, die einfach nur darauf aus sind, alles zu demolieren. Das geht natürlich nicht. Also ich denke mal, wir werden auch solche Ausschreitungen in der Form nicht mehr sehen, weil wir es auch nicht mehr müssen, weil alle Akteure jetzt gesehen haben und der Scheinwerfer ganz groß auf diesem Problem Super League und wie werde ich das in Zukunft eben handhaben, welche Akteure werden wie eingebunden, welche Schritte müssen vielleicht jetzt nochmal im Nachhinein gemacht werden, um vielleicht dieses Produkt auch nochmal anzupassen, dass man da irgendwie einen Mittelweg findet, wo eben Fans und entsprechend auch die Funktionäre, die hohen Funktionäre des Sports in irgendeiner Form sich einigen können. Das ist so mein Eindruck von dem Gesamtkonzept, beziehungsweise von diesem Gesamt, von dem Gesamtakt, der da geschehen ist im Old Trafford am Sonntag.
Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall eine gute Einordnung, die du da gibst. Und was ich vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen finde, es ist ja auch nicht so, dass da jetzt alle Fans randaliert haben, sondern es ist ja eigentlich wie immer bei so Sachen, der Großteil wollte ja wirklich nur friedlich demonstrieren und hat da nichts verbrochen. Und es gibt halt leider immer ein paar, die aus der Reihe tanzen. Und ich denke, das ist ja generell auch nochmal so ein anderes Problem im Fußball, dass es immer ein paar Vollidioten gibt, die den Rahmen dann einfach für ihre Aggressionsprobleme ausnutzen und da dann unnötig auf Krawall aus sind.
Ja, das stimmt vollkommen. Das erlebt, glaube ich, auch jeder mal in irgendeiner Form live oder im Fernsehen. Wobei, wir hatten es ja vorhin schon, die Debatte, ich bin natürlich großer Fan von Live-Sport, dass man auch mal live sowas erlebt. Wir beide haben es schon erlebt, bei Waldhof wurde ja schon angesprochen. Da gab es ja auch schon diverse Ausschreitungen, auch mit Spielerbruch etc. Man muss die Grenze ziehen. So wie wir jetzt auch am Ende unseres Podcastes. Wann hören wir jetzt endlich mal auf zu quatschen? Wann entlassen wir die Leute in ihren wohlverdienten, was jetzt euer nächster Termin auch sein wird, ob was Gutes oder Schlechtes. Ich hoffe für euch, es ist etwas Angenehmes nach dieser Tortur, die ihr hier jetzt auch quasi miterleben musstet oder die über euch hereingebrochen ist. Ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Es war eine super interessante Stunde, ja, die haben wir nicht erreicht,
das waren
dann doch eher anderthalb Stunden, kurzer Blick auf die Uhr. Ziel nicht ganz erfüllt, das Ziel der Zeiteinhaltung, ich hoffe aber, das Ziel der Unterhaltung wurde zumindest ansatzweise ausreichend erreicht. Wir hören uns hoffentlich dann in den nächsten Wochen wieder und ja, ich überlasse dir die letzten Worte. Vielen Dank, Jona, hau rein, ciao, ciao.
Ja, also erstmal denke ich, wir müssen die Zeit vermutlich mal nach oben korrigieren, weil ich glaube, unter anderthalb Stunden kommen wir hier keine Woche weg. Ja, ihr merkt schon, der Felix ist ein bisschen verwirrt jetzt am Ende. Natürlich nicht in den kommenden Wochen, sondern der Plan ist definitiv, dass wir uns nächste Woche und jede Woche wiedersehen. Am Ende nochmal kurzer Ausblick, was steht an Sportereignissen für euch, für uns in der nächsten Woche an? Was kann man gucken, worüber kann man reden? Wir haben zum einen den nächsten Bundesligaspieltag, 32, jetzt ab Freitag bis Sonntag. Es geht in die heiße Phase. Die Meisterschaft ist vermutlich schon entschieden. Trotzdem, die letzten Spiele kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir haben dann morgen Abend in der Deutschen Eishockeyliga das finale Spiel der Playoffs. Es steht im Moment 1:1 zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlies Wolfsburg. Morgen um 19.15 Uhr ist dort Spiel 3 und die Meisterschaft wird entschieden. Apropos Eishockey, wir haben auch die letzte Woche der Regular Season in der NHL in Amerika. Da starten die Playoffs, die jetzt in Deutschland zu Ende gehen, dann nächste Woche Freitag, glaube ich. Genau, nächste Woche ist auch das nächste große Sandplatzturnier, das ATP 1000er Masters in Rom. Es hat einen ganz komischen Namen auf Italienisch, den könnt ihr selber googeln. Das ist sozusagen das letzte große Turnier vor den French Open, der letzte große Formcheck für die Favoriten. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist jetzt ab Freitag auch noch der Formel 1 Grand Prix in Barcelona. Schauen wir mal, was da Sebastian Vettel macht, ob er wieder in die Formspur findet. Genau, das war es auch schon. Es war jetzt diese Woche sehr Tennis- und Fußballlastig. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wir werden natürlich auch, wie versprochen, in kommenden Wochen andere Sportarten nicht aus dem Blick lassen. Vielleicht werden wir auch mal über das reden, was ich euch jetzt so ein bisschen angeteasert habe, wenn da was Gutes passiert. Genau, das war es dann für diese Folge. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, folgt uns, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat, sagt euren Freunden Bescheid. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann vergesst, dass ihr den Podcast jemals gehört habt. Ja, in dem Sinne war es das dann auch von mir. Bleibt sportlich und wir hoffen, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Ja, bei eurem neuen Lieblingssport-Podcast bei GOAT.